Love is Noise, Dare Indie Rock Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 33. Folge von Love is Noise, dem Indie-Rock-Podcast. Ich bin wie immer Max und bei mir ist auch wieder der Uli. Servus.
Servus.
Und der fabelhafte Philipp ist auch wieder da.
Hallöle, hab euch vermisst, ihr zwei.
Ja, lang ist's her. Ich habe schon besorgte Mails von HörerInnen bekommen, wo wir denn bleiben. Aber wir haben es tatsächlich noch geschafft. 6 Wochen, so lange haben wir noch nie Pause gemacht. Also Zeit wird's. Jede Menge ist passiert, dass wir Revue passieren lassen wollen. Aber ich muss trotzdem vorher fragen, wie war der Urlaub, Philipp?
Traumhaft. Ich kann Portugal nur jedem Menschen empfehlen, der noch nicht schon da war. Und lustigerweise, egal wo wir waren, jeder Straßenmusiker hatte mindestens Don't Look Back in Anger oder Wonderwall drauf, in jeder Stadt, in der wir kamen. Und dann sage ich so im Scherz eines Tages, wird Zeit für eine Wiedervereinigung. Und ich will nicht zu viel verraten, was dann 2 Tage später passierte, aber wir kommen vielleicht noch drauf.
Die exklusiven News, die wir noch haben, dann später, ja.
Aber ja, einer der schönsten Urlaube, die ich je hatte.
Wundervoll. Uli, du warst gar nicht so weit weg.
Naja, doch. Südfrankreich, schon Eckchen.
Also ich meine von Philipp.
Ach so, ja. Das stimmt. Aber war auch sehr schön. Muss gestehen, hatte ein wenig Sorge, dass mir das alles zu heiß ist. Aber an den richtigen Orten hat man es dann ganz gut aushalten können. Also war auch sehr begeistert.
Und du willst natürlich erzählen von deinem Trip, den du dann noch während des Urlaubs getätigt hast.
Während des Urlaubs, ja. Der musste natürlich sein. Mache ich immer automatisch, wenn ich in Urlaub bin. Ich scanne die Fußballspiele, die in der Umgebung stattfinden, und die Konzerte. Und der perfekte Urlaub ist, wenn das beides sich noch irgendwie machen lässt. Und insofern war es der perfekte Urlaub. Ich habe ein Fußballspiel gesehen, Montpellier gegen Nantes. Und ich habe ein Konzert gesehen und bin extra nach Toulouse dafür gefahren, weil es dann doch nochmal so 186 Kilometer einfach waren. Auch am Tag vor der Heimreise, wo dann nochmal über 1000 Kilometer gewartet haben. Aber es hat sich gelohnt. Ich habe endlich Matani gesehen, die mir wirklich in meiner Sammlung noch gefehlt haben. Einige der alten Helden, also die Bucketlist hat wieder einen Haken bekommen und war richtig gut, war richtig schön. Hab's nicht bereut, war dann zwar echt anstrengend, war dann irgendwie um 2 Uhr nachts wieder zu Hause, aber schönes Konzert, richtig gute Mischung aus den alten, ja, Hits kann man ja da nicht sagen, den alten Klassikern, aus dem neuen Album, das ich überraschend gut finde, auch ein paar Sachen, sehr spielfreudig, ich glaube 27 Songs insgesamt, coole Location, angenehme Atmosphäre, sehr spielfreudige Band. Also hat sich voll rentiert.
Matani in Toulouse, das hat schon Stil.
Ja, die hätten auch in München gespielt, jetzt am vergangenen Wochenende. Das wusste ich auch, aber das Sonntag ist bei mir ein wenig schwierig mit der Arbeit. Das wusste ich, dass es da nicht geht. Und dann fährt man halt nach Toulouse.
Das hat auch viel weniger Stil in München.
Ja, finde ich auch.
Ich war mit der Familie eine Woche in London und habe dort auch ein Konzert gesehen. Vor allem hatte ich nur wenige Stunden Regen während der ganzen Woche. Das war eigentlich das eigentliche Highlight. Ja, und dann hat man ja in London die Qual der Wahl. Ich hatte mich eigentlich für Wednesday entschieden, aber war natürlich dann ausverkauft. Und deshalb blieben noch übrig entweder meine Metalband des Jahres oder Spiritual Cramp, die so ein bisschen wie die Hives klingen, die ich letztes Jahr sehr gerne mochte. Aber ich habe mich dann doch für Glassing entschieden, genau, die Metalband, die ich dann zusammen mit 30 bis 40 anderen Leuten in einer Kneipe gesehen habe. Und die das, ja, da stand dann wenig noch davon, als die von der Bühne gingen. Das war ein ziemlicher Abriss. Sehr, sehr, sehr cool.
Und du hast vor allem Stickers verteilt, ne?
Ich habe eigentlich nur einen für Instagram in Camden an einem Laternenpfahl gelassen. Glassing, noch kurz dazu, ist ja das, to glass someone ist ja das schönste Verb der englischen Sprache. Das heißt, jemanden mit einer abgeschlagenen Bierflasche angreifen. Stil echt. Passt.
Hätte ich eher gedacht, dass das die Finnen erfunden haben, so ein Wort.
Hast du sonst noch ein paar wenige ausgewählte Konzerthighlights für uns, Uli?
Ich war bei so ein paar Düsterkonzerten, was jetzt hier wahrscheinlich weniger relevant ist, aber ich war gestern, nee, was ist heute, Mittwoch, vorgestern? Vorgestern war ich bei den Pretenders in München. Auch noch so ein paar alte Helden. Bin quasi Chrissy Hynde, die ich noch nie gesehen habe. Und ja, ist jetzt nicht unbedingt Indie-Rock, aber haben ja schon irgendwo ihre Geschichte und waren ja doch auch schon sehr stilprägend oder eine gewisse Größe. Und Wahnsinn, was die Frau mit 73 Jahren auf der Bühne noch veranstaltet. Also ich war sehr überrascht und sehr positiv überrascht von der Qualität, von der Performance. Ein paar schöne alte Hits gespielt, also war auch in der Muffathalle in München. Wer die kennt, ist ja auch ganz, ganz nette Location. Ja, war ein gutes Konzert, hat sich gelohnt. Nächste Woche geht's zu Nick Cave nach München. Ich bin zu oft in München, merke ich gerade. Muss ich mal abschließen.
Nächstes Wochenende, also das vom 11. bis zum 13., da sollt ihr aber nicht nach München, da sollt ihr alle nach Nürnberg kommen, denn das Nürnberg Pop Festival findet statt.
Da bin ich in München.
Und natürlich muss der Philipp dann nach München. Zumal noch am Samstag, wenn ich diesen Podcast hier in einem Panel zu Musikpodcasts auf der Nürnberg Pop Conference vertreten darf. Das ist dann um 16:45 im Künstlerhaus an der Stadtmauer.
16:45 kapiert wieder außerhalb von Franken kein Mensch.
Ach so, 16:45. 16:45, Verzeihung. Und ihr könnt da kostenlos vorbeikommen, euch das anhören, uns Hallo sagen.
Ich bin auch da.
Und der Uli ist auch da. Und ihr müsst euch lediglich online registrieren dafür. Kostet nichts. Ich stelle euch den Link dazu in die Shownotes. Und ja, wir hoffen da ein paar Gesichter zu den Hörerinnen und Hörern, die wir so haben, dann kennenzulernen. Und der Uli kriegt ja für seinen Fußball-Podcast immer von jedem Bierer ausgegeben, ja, überall. Ich sage da natürlich auch nicht nein, wenn sich das etablieren sollte.
Und wenn wir schon Werbung machen, kauft euch natürlich auch ein Ticket für das Zwei-Tages-Festival, das wirklich heuer absolut großartiges Line-Up hat. Unter anderem International Music, Goat Girl, Dreamwife, Haunted Youth, Whispering Suns, Endless Wellness, um nur einige zu nennen. Also international, national, regional, super besetzt. Schönes Festival in verschiedenen Locations in Nürnberg. Also runde Sache, kommt vorbei.
Genau, und am Samstag werdet ihr uns auch noch auf beide, Uli und mich, auf diversen Konzerten dort antreffen. Ach. Und vielleicht auch auf dem Dancefloor noch ganz am Schluss.
Macht's mal doch
schwerer. Nur der Philipp, der muss nach München.
Das war ein Geburtstagsgeschenk für so ein doofes Stoner Rock Festival, aber naja, im Herzen bin ich dabei.
Leserbriefe, ich überlege gerade. Felix aus London hat uns wieder geschrieben und hat mir und uns und euch allen die Band Mold ans Herz gelegt. Die sind noch sehr, sehr klein, haben, glaube ich, erst ein paar Singles raus, klingen aber ein bisschen wie entspanntere Modest Mouse. Fand's sehr cool. Ich packe auch einen Song in die Playlist. Apropos, wie immer gibt's fast alle Songs, über die wir heute reden, in einer Spotify-Playlist, die ihr dann in den Shownotes findet. Und meine weitere Bitte an euch wäre, dass ihr uns doch in der Podcast-App, wo ihr uns gerade hört, auch abonniert, bewertet uns da und erzählt all euren Indie-begeisterten Freundinnen und Freunden, dass es uns gibt. Habe ich jetzt noch was vergessen?
Auf Instagram muss man uns auch noch folgen und Facebook.
Auf Instagram, Facebook, alle Links in den Shownotes.
Ja.
Und jetzt ab zu einer vollgepackten Folge.
Indie News.
Ja, auf All Things Oasis müsst ihr euch noch etwas gedulden. Das besprechen wir dann am Ende der Folge. Jetzt erstmal zu den Beefs des Monats. Wir beginnen mit dem amerikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. Der hat Ärger mit mehreren Indie-Musikern. Zum ersten wäre da Dave Grohl und die Foo Fighters, denn tatsächlich benutzte Trump ihren Klassiker My Hero, um bei einer Veranstaltung in Arizona den ebenfalls ziemlich depperten Robert F. Kennedy Jr. anzukündigen. Die Foo Fighters ließen verlautbaren, dass sie nicht um Erlaubnis gefragt worden wären und wenn das passiert wäre, sie auch keine erteilt hätten. Und jetzt hat Trump allerdings inzwischen geantwortet und konnte tatsächlich vorlegen, dass seine Kampagne den Song von BMI lizenziert gehabt hätte. Allerdings gibt's da, und da sind wir wieder bei den üblichen Trump-Fake News, auch eine Klausel, bei wenn es um politische Veranstaltungen geht, können Künstler darauf bestehen, dass ihre Songs nicht gespielt werden. Also mal wieder nicht mal die halbe Wahrheit aus dem Mund von Trump, aber sein Sprecher Stephen Chong hat trotzdem nachgetreten nochmal mit einem Foo Fighters Zitat auf Twitter. It's times like these, facts matter, don't be a pretender, richtet er an die Foo Fighters und benutzte ihre Songtitel gegen sie, aber das war dann auch eher lame. Ebenfalls sauer ist Philipps allerliebster Jack White, denn Trump hatte auch seinen Hit Seven Nation Army in einem Wahlwerbespot verwendet oder zumindest in einem Video, in dem er gerade aus einem Flugzeug steigt. Und Jack White machte Nägel mit Köpfen und veröffentlichte auf Instagram ein Bild einer Klageschrift gegen Trump, einer Unterlassungsklage. Hoffen wir, dass das Erfolg hat. Trump ist auch gegen die Nachkommen von Isaac Hayes, von dem er auch einen Song im Programm hatte, neulich gescheitert und darf den nicht mehr spielen. Zumindest die gute Musik gehört uns.
Ich musste auf die Visions verweisen, die zur Meldung, dass die Stripes Trump verklagen, getitelt hat, This Machine Sues Fascists, also in Anlehnung an Woody Guthrie's alte Gitarre mit This Machine Kills Fascists. Und ich hoffe und bete, dass in gut einem Monat kein Faschist wieder mal zum mächtigsten Mann der Welt wird. Und stattdessen wird es endlich Zeit, dass es heißt, mächtigste Frau der Welt.
Ja, ebenfalls Beef gibt's bei den ursprünglich frisch wiedervereinten Jane's Addiction. Die waren in der Originalbesetzung getourt, bis es dann in Boston zu einer schicksalshaften Szene kam, als Perry Farrell zu Dave Navarro hinwankte, ihn zuerst schubste und ihm dann noch einen Faustschlag verpassen wollte und nur von herbeigeeilten Roadies zurückgehalten werden konnte. Nach Aussage des Gitarrentechnikers Dan Cleary schaffte es Farrell backstage dann aber tatsächlich noch Navarro zu schlagen. Und dann endete auch schon die Einigkeit, was da passiert war. Perry Farrell spricht grundsätzlich nicht selbst, sondern lässt seine Frau sprechen, die gleichzeitig Hintergrund oder Tänzerin der Band ist. Und die meinte, dass es daran gelegen habe, dass Perry frustriert war, da die Lautstärke auf der Bühne zu extrem für ihn war und er seinen Gesang nicht hören konnte. Was natürlich eher ein Grund wäre, den Bühnenmischer anzugreifen.
Der war zu weit weg.
Aber der war vermutlich genau zu weit weg. Sehr tragisch, denn nun ist die Reunion-Tour auch schon wieder beendet. Die Band hat nach diesem Vorfall keine weitere Show gespielt und wahrscheinlich wird es das nun gewesen sein mit Jane's Addiction.
Was mir da aufgefallen ist, dass Dave Navarro irgendwie alterslos ist, aber Perry Farrell, je älter er wird, sieht er immer noch mehr aus wie Graf Dracula. Ich bin mir also ziemlich sicher, dass er was an Daves Blut wollte.
Dave Navarro ist, glaube ich, auch bestimmt 10 Jahre jünger, glaube ich, ne?
Trotzdem, der Perry Farrell sieht schon echt spooky aus.
Der sieht gruselig aus, ja, hast du mal gedacht. So ähnlich wie der Mötley Crüe-Gitarrist.
Ja, genau, ja, der Mick Mars.
Mick Mars, ja. Aber muss man sagen, diesen Bühnenfight müssen Oasis jetzt erstmal toppen. Also die Messlatte liegt hoch.
Die Gelegenheit nutzte dann auch noch Bassist Martin Lenoble, der zusammen mit Perry Farrell in Porno for Pyros gespielt hatte, auf Twitter, um noch ein bisschen Benzin ins Feuer zu gießen, mit den Worten: I can say unequivocally that Perry has been the worst frontman I've ever worked with. Always a kind word followed by shitty actions. The fish rots from the head down. And I've worked with some difficult singers, all kinda better and more talented. Perry doesn't show up for rehearsals, sound checks, writing, etc. He jumps in late with shitty lyrics. Some I had to tell him were terrible, unprepared, wild-eyed, not present, high. Motherfucker does it over and over again. Ja. So scheint es auch hier zu sein. Die wahren Gründe scheinen tatsächlich in, wie auch der Gitarrentechniker bestätigte, Substanzen zu liegen. Und außerdem wurde Perry Farrell gesichtet, dass er während der Shows wohl dem Wein durchaus zugetan ist und diesen in großen Mengen verzehrt. Aber große Egos müssen auch gefüttert werden. für mich jetzt nicht der größte Verlust der Musikgeschichte.
Ich wusste gar nicht, dass die wieder auf Tour sind, beziehungsweise dass die wieder zusammen nicht. Musik machen. Machen wir vollkommen neu. Also ich habe sie auch nicht vermisst.
Ich besitze Ritual de Hal irgendwas, aber ich habe es ehrlich gesagt auch seit vielen, vielen, vielen Jahren nicht
mehr. Dello. Habitual.
Habitual.
Und ja,
das ist auch so
Nothing Shocking ist, glaube ich, das andere große Album.
Ja. Mag sein, aber war nie meine richtige Liebe.
Geht mir ähnlich. Aber tatsächlich haben sie in letzter Zeit auch zwei Singles veröffentlicht und wahrscheinlich ein ganzes Album im Kasten. Ob das jetzt noch das Licht der Welt erblicken wird, we'll see. Alright, on to Beef Number 3. Denn nicht nur Oasis hätten sich reuniert, beinahe hätten es auch die Smiths getan. Morrissey ließ verlautbaren vielmehr, dass er bereits einem Angebot, die Smiths 2025 zu reunieren, zugestimmt hätte, Johnny Marr jedoch dies abgelehnt hätte. Und tatsächlich boykottiere ich ja mittlerweile zumindest Morrissey live, aber für eine Smiths-Reunion hätte ich mir einen Ticketkauf für einen Flug nach England tatsächlich überlegt. Doch nichts ist gewesen. Morrissey hat auch einige andere Dinge, über die er sich noch beklagt. Natürlich geht es auch immer noch um sein bisher immer noch unveröffentlichtes Album Bonfire of Teenagers. Er meinte, der Titel sei zu heiß, als dass Plattenlabels ihn anfassen wollten. Er bezieht sich mit Bonfire of Teenagers auf das Bombenattentat während des Ariana Grande Konzerts. Ich glaube 2020 war es in Manchester. Ja, und da mischt sich dann natürlich auch, auch wenn wir alle Terrorismus nicht toll finden, ein bisschen Islamophobie auch mit rein, wenn es bei Morrissey politisch wird. Und tatsächlich glaube ich gerne, dass manche Labels das nicht anfassen wollen. Außerdem machte er eine Verschwörungstheorie öffentlich, dass Johnny Marr sich alleine die Rechte am Namen The Smiths gesichert habe und nun, wenn er wollte, auch ohne Morrissey unter diesem Namen auf Tour gehen könnte. Das entpuppte sich dann allerdings als Fake News, als Johnny Marrs Anwälte darauf antworteten. Tatsächlich hätte Johnny Marr vor 2 Jahren die Rechte am Namen erworben, allerdings nur, weil eine dritte Partei, von der wir nicht wissen, wer es war, versucht habe, sich den Namen zu sichern und Johnny Marr natürlich ein Vorrecht hatte auf diesen Namen. Allerdings hätte er auch damals Morrissey angeschrieben oder beziehungsweise dessen Anwälte, ob er sich gemeinsam mit Marr die Rechte sichern wollte. Doch diese Nachricht ist offenbar nicht bis zu Morrissey durchgedrungen, der daraufhin nun immerhin reumütig auch sein Management gefeuert hat, das ihm dieses Angebot von Marr offenbar verschwiegen hatte. Ja, am Ende steht er, wie so oft in letzter Zeit, dumm da und hat außer ein paar Features auf einem kommenden Hip-Hop-Album leider auch musikalisch nichts vorzuweisen.
Also wie viel Zeit geben wir Ihnen noch bis zur Reunion? Also das ist ja, liest sich ja 1:1 wie die Oasis-Geschichten der letzten 10 Jahre. Es ist ja nur eine Frage der Zeit.
Johnny Marr geht es offenbar nicht ums Geld verdienen, denn das habe ich nicht verschwiegen. Morrissey hatte auch sein Okay gegeben, ein weiteres Smiths Best-of-Album zu veröffentlichen. Doch auch das hat Johnny Marr verneint. Also das wäre eine Gelegenheit gewesen, gerade heutzutage im Vinylmarkt und so weiter, noch ein paar Dollars zu scheffeln. Aber Johnny Marr ist da prinzipientreu und meinte, es gibt schon genug Smiths-Compilations. Und insofern glaube ich, es geht Johnny Marr wirklich nicht ums Geld und er wird da standhaft bleiben.
Das ist mir hochsympathisch.
Ja, dir ist das ja eh egal, Philipp.
Ja, aber ich finde es auch gut, dass der Marr da so cool ist.
Und nachdem Bassist Andy Rourke letztes Jahr gestorben ist, wäre es ja auch keine Reunion im Original-Lineup mehr. Aber trotzdem würde ich es mir anschauen. Also, Johnny, gib dir einen Rock.
Mit neuem Sänger, ja.
Okay.
There's a light that never goes out.
Wieder fucking dead sind allerdings refused, denn Dennis Lüxen hat verlautbaren lassen nach seinem kürzlich erlittenen Herzinfarkt, dass es nun an der Zeit wäre, Refused ein für alle Mal zu begraben. Doch vorher möchte man noch eine Nordamerika-Tour machen, zusammen mit den Openern Quicksand, was natürlich ein cooles Line-Up ist. Und danach werden wohl noch ein paar Shows in Europa folgen, die allerdings noch nicht bestätigt sind. Und bis zum Ende nächsten Jahres sollte das Ganze in Schweden dann zu Ende gebracht werden. Außerdem gibt es noch eine 25 Jahre Geburtstagsedition von The Shape of Punk to Come mit ein paar Demos und Gedöns und ein Tribute-Album, auf dem sicherlich einige große Namen vertreten sind. Ah. Rest in Peace. Die Reunion hätte es nicht gebraucht, aber schön, dass es euch gab.
Ja, und ja. Dennis, schade trotzdem, Dennis Lüxen hat ja noch ein paar andere Projekte am Laufen. Invasion, Fake Names. Also ich glaube, dem wird es nicht langweilig. Ist er eigentlich wieder gesund? Der hat doch einen Herzinfarkt.
Ja, wenn die Amerika-Tour läuft, dann müsste es eigentlich reichen, ja.
Ja.
Hoffen wir's.
Ob mit oder ohne Band, wir wünschen nur das Beste. Das würde ich gerne jetzt auch schon Coldplay wünschen. Allerdings zwei weitere Alben hat Chris Martin noch angedroht, bevor er das Bandprojekt tatsächlich nach dem 12. Album ein für alle Mal begraben möchte, beziehungsweise keine weitere Musik mehr unter dem Namen Coldplay machen möchte. Was nach einer guten Idee für mich klingt.
Ja.
Ich sag nichts dazu, nachdem meine große Tochter jetzt Coldplay entdeckt hat und das mag. Enthalte ich mich der Stimme.
Kommt halt trotzdem 19 Jahre zu spät. Und ja. Ich bin mir sicher, er wird dann Musik weitermachen, aber dann unter dem Namen Max Martin und Songschreiber werden.
Tatsächlich möchte er sogar mit seinen Bandkollegen weitermachen, nur nicht unter dem Namen Coldplay. Aber der ist ja ohnehin schon genug geschändet. Auch ausgestiegen ist leider für unbestimmte Zeit Rick MacPhail bei den Tokos. Das verkündete die Band auf Twitter. Nee, auf Instagram. Die sind ja nicht mehr bei Twitter, hoffe ich. Unser Gitarrist Rick MacPhail hat aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen um eine Auszeit für unbestimmte Zeit bei Tokotronic gebeten. Dies teilt er uns kurz nach Fertigstellung, und jetzt kommt's, des neuen Albums, an dem er noch aktiv mitgearbeitet hat, mit. Und aus Respekt bitten sie, um auf Nachfragen dazu zu verzichten. Das werden wir auch. Wir wünschen dem Rick alles Gute und wir sind gespannt auf das neue Tokotronic-Album.
Ganz genau.
Und wann es denn dann kommt.
Aber schon ein herber Verlust. Also ich finde, dass er für den Sound von Tokotronic in den letzten Jahren schon seinen Beitrag geleistet hat. Gerade auch live.
Ist aber eine Auszeit.
Hoffen wir es mal.
Ja.
Jetzt, wo wir schon bei Albumankündigungen sind, doch gleich zur größten. The Cure werden tatsächlich noch dieses Jahr ein Album veröffentlichen. Am 1. November erscheint Songs of a Lost World und die erste Single Alone ist auch schon draußen. Und sie verströmt für mich mit ihrem langen Intro und ihren atmosphärischen Sounds durchaus Disintegration-Vibes.
So habe ich mir das auch notiert. Ja. Ah, ich hatte echt Gänsehaut. Also über 6 Minuten und dann, wie gesagt, erst diese sphärischen Synthes und Soundscapes und dann kommt irgendwann, man weiß, jetzt muss doch die Stimme irgendwann kommen und dann kommt sie. Und ich finde es Wahnsinn, also diese Stimme scheint auch nicht zu altern. Der klingt halt immer noch wie vor 30, 40 Jahren. Und ich freue mich wirklich auf die neue Platte.
Aber meine Gänsehaut ist aber nach 2 Minuten wieder ein bisschen abgegänzt. Und dann kam eher diese, ja, das war ein bisschen monoton, dieses Vorspiel und zu lang. Und dann kommt diese typische, also im guten Sinne typische, stereotypische Robert Smiths Stimme. Ich fand es ein bisschen enttäuschend.
Was?
Aber ja, mir war einfach dieses Intro zu lang. Ich meine, es geht, glaube ich, 3,5 Minuten, passiert da im Grunde nichts.
Doch, da passiert ganz viel, wenn man sich reinfallen lässt. Also ich hatte auch dieses Disintegration-Gefühl sofort, was der Max vorhin angesprochen hat. War jetzt auch nicht mit allen Cure-Alben glücklich, was so in den letzten, schon lang, wann kam das letzte? 15 Jahre, glaube ich, ne? Ist es ja.
2007 oder 2008. Lang genug, 16 Jahre.
16 sogar.
Ist es ja. Lese ich gerade, 2008.
Also ich denke, es wird ja auch wahrscheinlich das Abschiedsalbum sein, könnte ich mir vorstellen. Und wenn er da wirklich nochmal so back to the roots geht, fände ich das schon sehr schön.
Ich fand auch nicht alles schlecht tatsächlich, was es da seit den 90ern gekommen ist. Zum Beispiel hat mich die Single vom Sound tatsächlich an ein Album erinnert, auch ein wenig, das von den Kritikern ja damals sehr geschmäht wurde. Und das war das Selbstbetitelte, was The Cure damals mit Ross Robinson aufgenommen haben, was ich aber persönlich sehr, sehr gerne mag. Und dieser knackige Sound, der jetzt auch hier im Bass wieder zu finden ist und so, hat mich schon ein bisschen auch daran erinnert. Aber ihr werdet hier mehr hören, im Ende November.
Auch die perfekte Jahreszeit, um so eine Platte rauszubringen.
Erst nächstes Jahr kommt ein neues Album von Franz Ferdinand. Und zwar wird es The Human 4 heißen und am 10. Januar erscheinen. Und Die erste Single daraus heißt Audacious und klingt tatsächlich wieder etwas gitarrenlastiger als zuletzt auf Always Ascending, aber doch deutlich hymnischer und poppiger als der zackige Postpunk, der sie einst groß machte. Ein nettes, schönes Lied, das mich jetzt aber auch nicht weggeblasen hat.
Ich habe mir notiert, Melodien und Hooks schreiben wie hier kann Capranos natürlich aus dem jetzt festhalten FF, weil Franz Ferdinand ist halt ja ein Trademark-Song im gut gemeinten Sinn. Auch wenn ich finde, dass man mehr aus dem Referat machen können bei so zackigen Strophen, hat trotzdem Ohrwurmpotenzial. Ein bisschen.
Mir hat es auch gefallen. Fühlt sich sofort zurückversetzt nach 2004. Also für mich auch so ein ganz typischer Franz Ferdinand-Song mit dem Groove. Dann dieses Break mit dem Rhythmuswechsel. Ist jetzt nicht alles ganz neu, aber ja, hab mich gut unterhalten gefühlt und würde mir auch die Platte anhören.
Wusstet ihr, wer Vorband von Olivia Rodrigo auf ihrer letzten Tour war?
Nein.
Es waren die Breeders, ob man es glaubt oder nicht. Ja.
Die Original-Breeders.
Kim Deal hat momentan viel zu tun. Denn nun steckt auch noch ihr Solo-Debütalbum hier in den
Startlöchern.
In den Startlöchern. Ich danke dir für einen Release am 22. November. Und es wird auf den Namen Nobody Loves You More lauten. Was wir schon gehört haben, war eine Single vor 2 Monaten, die wir unisono gut fanden. Und nun folgt noch zur Ankündigung Crystal Breath. Und am Anfang, ganz zu Anfang, dachte ich noch, sie würde jetzt ihrer Namensvetterin Kim Gordon nacheifern und Industrial Noise machen. Aber bis auf den verzerrten Synth-Bass ist das dann doch ein deutlich leichter, verdaulicherer Indie-Rock-Song geworden, der jetzt zwar nicht Single schreit, aber sehr gut runtergeht. Also, auch Solo kannst du, Kim.
Wenn ich jemandem so Elektro-Unfug durchgehen lasse, dann Kim. Und weil es ja trotzdem auch schön Jabs klingt. Und ich bin mir sicher, sie hat sehr viel Spaß gehabt, dieses echt völlig bekloppt nervige Video zu drehen. Ist natürlich große Konzeptkunst oder einfach nur Verarsche.
Bin ein wenig unentschlossen. Coast hat mir eigentlich ganz gut gefallen, die erste Single. Das ist irgendwie cool und irgendwie ist es auch nervig. Bin mir noch nicht so ganz schlüssig, ob ich es mag.
Ähnliches wirst du auch über die nächste Band.
Sind wir schon bei The Smile?
Tom York und Johnny Greenwood sind nicht zu bremsen. Diesen Freitag werden sie mit The Smile in den letzten 2 Jahren so viele Alben veröffentlicht haben wie Radiohead in den letzten 20 Jahren. Die Songs von Cutouts, das jetzt diesen Freitag am 4. erscheint, entstanden allerdings schon während der gleichen Sessions wie der Vorgänger Wall of Ice und die ersten beiden Singles haben uns noch ziemlich kalt gelassen. Die nun mit der Albumankündigung einhergehend veröffentlichten, stimmen zumindest mich aber etwas zuversichtlicher. Das frickelige Zero Sum ist trotz der rastlosen Gitarre der tatsächlich konventionellste Song, den die Band seit Free in the Knowledge veröffentlicht hat. Und das bedeutet im Kontext von The Smile für mich sehr gut. Und auch die Synthie-Ballade Foreign Spice hätte dank Yorks schönen Gesangsmelodien durchaus auch auf Amnesiac gepasst. Also wir werden wohl auch diesmal nicht um sie herumkommen.
Naja.
Ich finde, Zero Sum klingt phasenweise wie der Soundtrack zum Nintendo-Spiel und schwankt so zwischen anstrengend und ganz nett. Und Foreign Spice, sehr sphärisch, sehr psychedelisch, sehr langweilig. Hat mich fatal an Vangelis erinnert mit diesen 80er-Synthes.
Uiuiui.
Die Band kann es mir generell nicht recht machen. Das beschwere ich mich immer, dass sie so arty und öde sind und jetzt machen sie es mal kurz und schnell wie bei Zero Sum. Doch dann geht es mir tierisch auf den Sack. Also wie ein Song gewordenes, nervöses Zucken. Also ist bisher das Schlimmste, was ich von das Mal gehört habe.
Sonst habe ich mich immer wie ein Banause gefühlt, wenn es um die Band ging. Aber jetzt.
Also die letzte Smile-Platte hat mir so gut gefallen, weil ich da Corona hatte und im Zug im Delirium war. Vielleicht probiere ich es da nochmal.
Steck dich wieder an, ja.
Ja, wer dir es ja sonst immer recht gemacht hat, Philipp, das waren die hart postpunkenden AustralierInnen von Emil and the Sniffers, Sängerin Amy Taylor. Und die kehren nun mit Cartoon Darkness am 25. Oktober zurück. Und den Singles nach haben sie im Vergleich zu den ruppigen Vorgängern ein paar Gänge zurückgeschaltet. Auf You Should Not Be Doing That fand ich das noch ganz groovy, doch die zweite Single Chewing Gum, die zieht sich in meinen Ohren bereits wie eben diese. Denn leider mangelt es für mich an zündenden Melodien, um die gewohnte Rotzigkeit kompensieren zu können. Die interessante Ballade Big Dreams, die hat mich das Album aber immerhin noch nicht ganz aufgeben lassen. Also werden wir sehen, was du uns da nächsten Monat erzählst zu.
Jawohl. Und als Emil Ultra finde ich es natürlich klasse. Ich finde alle drei Songs toll, kraftvoll, anders. Aber und außerdem liebe ich jedes ihrer Videos und auch das zu Chewing Gum. Geiler Scheiß. Ich sehe sie übrigens nächsten Monat live in München und werde dann berichten, wie die Songs ankommen vor Publikum.
Ja, ich fand es grundsympathisch, so Lieder Garagenrock mit diesem typisch rausgerotzten Sprechgesang. Aber mir fehlt auch so ein bisschen die ganz große Refrain-Idee. Aber wie gesagt, Amy ist unantastbar, die darf alles. Habe auch allerdings nur den einen Song gehört, Chewing Gum, die anderen habe ich noch gar nicht gehört.
Philipp lässt es mal wieder wie gewohnt an der nötigen kritischen Distanz zu Bands mangeln.
Wart ab,
was wenn noch das kommt. Nächsten Monat mal nicht.
Was wäre eigentlich, wenn Amy und Jack White ein Kind zeugen würden?
Ja.
Der Messias wäre das dann.
Hartz Kasper.
Messianisch war auch meine Erwartung an The Heart Quartet, die Supergroup um Stephen Malkmus und Matt Sweeney. Doch nicht allzu viel Hoffnung hatte ich nach der ersten Single, was sich mit den im Zuge der Albumankündigung für diesen Freitag veröffentlichten Songs jedoch geändert hat. Sowohl Rio's Song als auch A Hometown Boy verströmen dank Matt Sweeneys Gesang beide herrliche Guided by Voices Vibes für mich. Und ich bin wieder total pumped auf dieses Album.
Ich finde es auch einen großen, entspannten Spaß. Es ist halt genau das drin, was man will, wenn man sowas wie Pavement oder Guided by Voices hören will. Und das klingt schon alles ein bisschen auch nach Freizeit-Jam zwischen Malkmus und Sweeney und Co. Aber ich finde, man hört ihnen die Spielfreude an und ist doch nett, wenn wir dabei sein dürfen.
Ja, fand jetzt Rio's Song auch besser als die erste Single-Auskopplung. Ist ja eher so eine Song-Miniatur, deswegen passt dieser Vergleich mit Guided by Voices schon ganz gut. Ja, bin mir aufs Album gespannt. Wird wahrscheinlich 23 Minuten dauern und 18 Songs haben, aber freue mich auch. Ich gebe ihm eine Chance.
Es hat 15 Echt? Songs, also ganz und gut geraten.
14 Minuten.
Ja, leider wahrscheinlich nicht länger als 14 Minuten wird die Sable EP, die Bon Iver am 18. Oktober veröffentlichen. Denn da sind nur 3 Songs drauf. Doch Justin Vernon ist einer meiner liebsten Musiker des 21. Jahrhunderts, weshalb ich kaum noch schlafe nachts. Und die erste Single Spaceside, die klingt dann auch schon wie eine bewusste Rückbesinnung auf den schlichten akustischen Folksound seines Debüts For Emma, Forever Ago, wie man ihn seit wirklich 15 Jahren nicht gehört hat. So ohne jede elektronische Spielerei und doch einfach nur reduziert auf Gitarre und seine wunderschöne Stimme. Wenn ich nur dran denke, kommen mir schon die Tränen.
Muss dir beipflichten. Justin Vernon schreibt einfach schöne Songs und den hier finde ich einfach und schön.
Du hast, glaube ich, wirklich komplett alles gesagt, was ich mir hier auch aufgeschrieben hatte. Hoher Wiedererkennungswert, braucht 3 Sekunden, um die Stimme zu erkennen. Schöne, unprätentiöse Akustikballade ohne elektronische Spielereien und ein guter Reminder, dass es wieder mal an der Zeit ist, Forever Emma, Forever Go aufzulegen, weil es nach wie vor die perfekte Herbstplatte ist. Aber das hast du eigentlich alles
schon Wunderschönes gesagt. Album, ja.
Ja. Ja, auf eine andere Reunion haben wohl nur wenige gewartet, doch Jets sind nach 15 Jahren mit einer Doppelsingle zurück. Der erste Song Hurry Hurry möchte in der Tradition ihrer großen Rocker stehen, löst die Handbremse aber nie so ganz. Da hat mir die soulige B-Seite Una Ventura doch wesentlich besser gefallen. Aber ganz weg war zumindest Sänger Nick Chester doch nicht in der Zwischenzeit. Habt ihr damals vor ein paar Jahren The Jaded Hearts Club Band mitbekommen?
Nein.
Gehört, ja, nee. Aber nicht, also vom Namen gehört, aber keinen Song gehört.
Das war eine Coverband, eine Supergroup, mit dabei noch Miles Kane von den Last Shadow Puppets und Matt Bellamy von Muse tatsächlich. Und die haben dann so 60s Rock'n'Roll-Klassiker gecovert.
Okay.
Waren ein paar nette Songs dabei. Also lohnt sich mal reinzuhören. Ich pack mal einen auf die Playlist.
Ich bin großer Fan gewesen vom Jets Debüt Get Born. Aber das hier, gerade bei Hurry Hurry, also offenbar haben sie in den letzten 15 Jahren verlernt, wie man E-Gitarren anschließt. Und ich spreche dem Ganzen ja nicht die komplette Catchiness ab, aber eine australische Rockband mit zu leisen Gitarren ist halt a walking contradiction.
Ja, mich hat es jetzt auch nicht vom Hocker gehauen. Sehr 70s-mäßig, das Hurry Hurry. Hat die ersten 2 Platten, fand ich ganz gut, aber habe sie noch ein bisschen aus den Augen verloren und wie gesagt auch nicht, bis dato nicht vermisst. Mal schauen.
Da bist du, glaube ich, einer der wenigen Menschen, der die zweite Platte überhaupt noch
immerhin.
Ja, ich nicht.
Okay, Sollte ich vielleicht mal nachholen.
Ist wie die zweite Wolfmother, die kennt auch kein Schwein mehr.
Hatten die überhaupt zwei?
Ja, Cosmic Egg und die haben mehrere, glaube ich.
Die Killers, die haben eine neue Single namens City Lights und sie klingt, als hätten sie sie nur geschrieben, um Philipp zu verärgern.
Hast du nicht Bright Lights?
Tatsächlich, ja. Bright Lights, Verzeihung. Ich war jetzt nämlich schon, die Bright Lights sind natürlich die einer City und zwar der von Las Vegas. wo die Killers jetzt demnächst eine Residenz starten. Und gleichzeitig ist natürlich eine Ode an ihre Heimatstadt geworden, wo zu Streichern und Gospelchören eine herrliche Kitsch-Hymne sich entfaltet, die jetzt schon für mein und vielleicht auch für Ullis Guilty Pleasure des Jahres reserviert
ist. Also mein erster Gedanke war wirklich, lebt Jim Steinman noch? Also es ist ein klassischer Meatloaf-Song. Und ich finde es grandios. Also ich mochte ja Meatloaf.
Auf dem Moped.
Schließ die Augen und stell dir einen Mitlauf vor. Ja. Harmoniert.
Okay. Womit wir mit den musikalischen News am Ende wären, aber der Philipp möchte noch ein paar persönliche Worte an euch.
Ja, genau, weil ich schon vorher gesagt habe, Walking Contradiction. Es ist jetzt nicht unbedingt ein Indie-Musiker, aber er war sicherlich Indie und Outlaw. Denn am 28. September ist Kris Kristofferson gestorben. In meinen Augen einer der größten amerikanischen, nicht Sänger, aber Songwriter. Ich finde auch, dass er zu Lebzeiten viel zu wenig gewürdigt würde und hoffe, dass sich das jetzt posthum ändert. Er bedeutet mir sehr viel, meiner Familie sehr viel und ja, das war es eigentlich schon. Ich wollte es bloß erwähnt haben. Rest in Freedom. Danke, Chris.
Ich hatte jetzt damit gerechnet, dass du deinen Zeitungsartikel nochmal vorliest.
Nein. Ich spare mir auch die Schnelldurchlauf der Vita und so, das kann man ja alles.
Auf nn.de.
Ja, genau.
Ich verlinke ihn mal. Ja,
müsste aber ein Abo abschließen.
Ja, ein bisschen Werbung machen für unseren Brötchengeber. Mit diesem Podcast hier verdient man ja nichts. Irgendwo muss man schauen, wie man sich ernährt.
Das wollte ich denjenigen, die teilweise auch etwas unwirsch die neue Folge gefordert haben, doch auch nochmal ins Gedächtnis rufen. Wir sind, falls ihr es noch nicht wusstet, Vollzeit berufstätige Familienväter und machen das hier wirklich nur aus Liebe zur Sache und haben noch keinen einzigen Cent mit diesem Podcast verdient. Also wir machen das sehr, sehr gerne, aber ihr habt keinen Anspruch darauf, zu irgendeiner bestimmten Zeit, wenn es euch passt, bedient zu werden mit neuen Folgen. Seid einfach froh, dass ich versuche, den Laden zusammenzuhalten.
Und das ist nicht einfach manchmal.
Jetzt komm schnell.
Okay.
Ich muss morgen schaffen.
Jetzt schnell zu den Album-Reviews.
Indie-Album-Reviews.
Normalerweise kommt die Ehre, die ganz großen Hype-Bands zu reviewen, ja Philipp zu, aber diesmal darf der Uli ran. Was hast du für uns?
Wieder mal die Fontaines DC. Ich glaube, da hatte ich auch die letzte schon. Hatte ich schon die Ehre, die vorzustellen. Also ich bleibe meiner Linie treu. Romance heißt die Platte. Ja, und was die Idols können, können Fontaines DC schon lange, nämlich eine Platte zum Thema Liebe aufnehmen. Nur ist die Liebe bei den Iren ein ähnlich fragiles Konstrukt wie bei ihren englischen Kollegen aus Bristol. Gleich zum Einstieg lässt der Titeltrack mit seinem unheilschwangeren Xylophonklängen und dramatischen Paukenschlägen erahnen, dass der Himmel in Dublin nicht nur voller Geigen hängt. Maybe Romance is a place for me and you, schmachtet Grant Chatton, um den Song dann in ein akustisches Horrorfilmfinale münden zu lassen. Das von einem beunruhigenden Röcheln begleitete Starburster, in dem Chatton eine Panikattacke verarbeitet, fräst sich mit seinem hypnotischen Sprechgesang und treibenden Groove ins Stammhirn und ist definitiv einer der Songs des Jahres. Allerdings hat sich das Quintett auf seinem vierten von James Ford produzierten Studioalbum über weite Strecken dann doch von den düster schroffen Post-Punk-Klängen verabschiedet und den Weg gefunden zu einem stilvoll eleganten, facettenreichen Indie-Pop, der keine Berührungsängste mit Wohlklang mehr hat, sich dabei aber genug Ecken und Kanten bewahrt. Hier ist der Sing, lässt mit seinem Falsettgesang die 80er wieder auferstehen. Grüße gehen raus an Duran Duran oder Tears for Fears. Die von Streichern getragenen Balladen Desire in the Modern World und Hoarseness is a Witness berühren mit ihrer bittersüßen Melancholie, ohne auch nur eine Sekunde schmalzig zu sein. Nach dem eher konventionellen Bug wartet Motorcycle Boy mit Soundeffekten und Loops auf. Mit Sundowner beweist die Band, dass sie auch Dreampop und Shoegaze drauf hat. Beim rockigen Death King dürfen sich dann noch einmal die Gitarren austoben, ehe das beschwingte Favorite auf den Spuren von Britpoppern wie James oder Dodgy wandelt und ein zunächst gewöhnungsbedürftiges, anderes, aber erneut großartiges Album angemessen beschließt. Mit Romance haben Fontaines DC endgültig den Wandel von postpubertären irischen Rockrübeln zu gereiften Künstlern vollzogen. Und Grian Chatten ist eh längst einer der charismatischsten und wandlungsfähigsten Sänger dieser Tage. Einziges bemerkenswert hässliche Cover schmälert den Gesamteindruck empfindlich. Aber es passt wohl zum neuen Erscheinungsbild der Band, die auf aktuellen Promofotos aussieht, als käme sie gerade von einem Ecstasy-durchdrungenen 90er-Jahre-Rave-Revival. So dürfte es mit der großen Liebe schwierig werden, Jungs.
Angesichts seiner allgemeinen Rezeption und auch der von Uli jetzt kann man sich ja des Eindrucks kaum erwehren, dass es sich bei Romance weniger um ein Album, denn die Neuerfindung von geschnittenem Brot handelt. Zur Konsensband waren die Fontaines DC für mich noch etwas zu Unrecht ja schon mit dem Vorgänger Skinty Fia gereift. Dass nun der ganz große Wurf bevorstand, kündigte sich aber bereits mit der optischen Neuerfindung der Band samt Trainingsanzügen, Sportsonnenbrillen und neonfarbenen Mittelscheiteln an. So wie wir zu meiner Studienzeit halt auf Bad Taste 90er Partys gegangen sind. In Relation zur Musik könnte der grelle optische Kontrast jedoch kaum größer sein. Romance ist, mit Ausnahme der fiebrigen Vorab-Single Starburster, das ruhigste und in sich stimmigste Album von Fontaines DC geworden. Grian Chattens Solo-Ausflug Chaos for the Fly, auf dem er seine stimmlichen Qualitäten erstmals voll zur Geltung brachte, hat ebenso deutliche Spuren hinterlassen wie der mithilfe von It-Produzent James Ford aufgeschichtete Sound, der geradezu antithetisch zur kargen Skinty Fia daherkommt. Das zur Schau gestellte musikalische Selbstbewusstsein als spät-90er Britpop-Dekadenz abzutun, wird der Qualität der Songs aber nicht gerecht. Während ich auf den zweiten, etwas lärmenderen Moment Here's the Thing, die ziellos dümpelnden Motorcycle Boy und Horses is the Whatness auch verzichten könnte, sind die restlichen Songs dafür umso stärker. Favorite, vielleicht sogar mein bisher liebster des Jahres. Innovationen über den eigenen Bandkontext hinaus sucht man vergebens, aber das muss angesichts der Qualität des Dargebotenen ja auch nicht der Maßstab sein. Ob es jetzt allerdings für die Jahrestop 10 reicht, das möchte ich noch nicht versprechen.
Eure Worte in Gottes Ohr und aus meinem Mund. Deshalb spare ich mir weiteren Senf und Urteile, kurz und knackig. Scheißhässliches Albumcover, wunderschöne bis brutale Musik. Die Mitte der Platte, ist nicht unbedingt rasant, aber immer intensiv. Und mit an irischer Trunkenheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird's eins meiner Alben des Jahres. Was ich der Band irgendwie schuldig bin, nachdem ich das großartige Hero's Death damals sträflich nicht beachtet habe. Und Favorite ist jetzt schon einer meiner Songs des Jahres. Fontaines sind und bleiben zusammen mit den Idols die tonangebenden Post-Irgendwas-Bands der Stunde und ich hoffe, sie suchen sich fürs nächste Album wieder einen richtigen Art Director statt einen Grundschüler mit einem Faible für Pavianärsche.
Dann mache ich mal weiter mit den Bright Eyes und ihrem neuen Album Five Dice All Threes. Er habe sich auf eine gesellschaftlich akzeptierte Weise das Leben nehmen wollen. Mit Alkohol und Drogen, sagte seine Partnerin einst über Elliot Smith, der dann doch zwei Messerstiche ins Herz wählte. Dem voraus waren bereits Jahre des offenen Liebäugelns mit dem goldenen Schuss bzw. der Leberzirrhose gegangen, was sich auch in seiner Live-Show widerspiegelte. Smith war ungepflegt, faselte vor sich hin, schlief mitten im Song ein, vergriff sich auf der Gitarre und musste sich seine Texte vom eigenen Publikum soufflieren lassen. Das exakt gleiche Schauspiel wiederholte sich vor zwei Wochen leider auf einer Bühne in Cleveland. Der einzige Unterschied? Während Smith seinen Todeswunsch nur seinen Vertrauten mitteilte, kündigte der halb kollabierte Mann seinen letzten Song des Abends mit den Worten »I'm probably going to kill myself« an. Es ist schon seit einiger Zeit nicht gut bestellt um Conor Oberst, das Mastermind hinter Bright Eyes. Ihn in dieser Verfassung touren zu lassen und seine Bühneneskalation wegzulächeln, anstatt ihn in eine Entzugsklinik oder psychiatrische Einrichtung einzuweisen, ist allerdings grobe Fahrlässigkeit seitens seiner Band. Das ist umso herzzerreißender, da Oberst mit Five Dice All Threes gerade das konsistenteste Album seiner Hauptband seit dem Klassiker I'm Wide Awake It's Morning von vor fast 20 Jahren veröffentlicht hat. Ich sage bewusst seine Hauptband, weil ich mir noch nicht ganz schlüssig bin, ob ich seine Zwillings-Solo-Alben Ruminations und Salutations von 2016 noch besser finde. Doch auch diese Abwägung ist als Lob für Five Dice All Threes gemeint. Das, angefangen mit der tollen Single Bells and Whistles, fast auf ganzer Strecke erstaunlich beschwingt daherkommt. Man käme aus dem Mitschunkeln kaum heraus, würde Oberst einem die Verweise auf seine aktuelle Verfassung nicht ständig unvermittelt vor die Füße knallen. Wenn ihm in Tiny Suicides bei der Zeile »Maybe I could have you one last time« die Stimme vor Schluchzen bricht oder in Real Feel 105 Degrees beiläufig Where You Saw a Rope Swing, I Saw News singt, möchte man schaudern. Denn ob diese Schonungslosigkeit einen emotionalen Exorzismus oder doch suizidalen Defätismus ausdrückt, bleibt offen. Musikalisch bleibt Oberst dem maximalistischen Folkrock der jüngsten Alben treu, zeigt in puncto Gesangsmelodien und Songwriting jedoch deutlich mehr Zug zum Tor als noch zuletzt. Zwischen Lapsteels und auch Streichern gibt meist das Klavier den passenden Ton an und raubt lediglich All Threes, dem Duett mit Cat Power, mit seinem Bar-Jazz-Geklimper etwas die Grandessa. Ebenfalls irritierend gerät noch der bizarre Record-Scratch-Breakdown in Spun Out, auch wenn ich Obersts dazu besungene Mordgelüste gegen Elon Musk zumindest ansatzweise nachvollziehen kann. Mit Matt Berningers Bassstimme harmoniert er aller Ähnlichkeit zum Trotz auf dem erneut ominös betitelten The Time I Have Left erstaunlich gut. Es bleibt ein Album frei von Ausfällen und ganz großen Höhepunkten, das aber auch innerhalb seines traditionellen Folksounds genügend Raum für kleine Experimente lässt. Nur der unbeschwerte Genuss wird einem durch die permanent und glaubhaft zur Schau gestellte Todessehnsucht leider verwehrt. Deshalb bleibt nur zu hoffen, dass Obers schnellstmöglich die Hilfe bekommt, derer er offensichtlich bedarf. In den letzten Tagen hat die Band immerhin ihre Shows für den Rest des Jahres abgesagt, wenn auch offiziell wegen Stimmproblemen. Wenn sie die wahren Gründe allerdings nicht angehen, droht uns ein Verlust, der Elliott Smith menschlich und musikalisch in seiner Tragik ebenbürtig wäre.
Also wenn Bright Eyes irgendwo laufen, okay, kein Grund zu meckern. Ich besitze ein Wide Awake It's Morning, habe es vor ein paar Jahren auch mal gehört und das war's dann aber auch schon. Interessanter fand ich damals schon die Zusammenarbeit mit Phoebe Richards, als ich es gehört habe zumindest. Das Album von Better Oblivion Community Center war dann aber auch bloß so okay. Und so okay finde ich einige Songs auf der jetzigen Platte, wie zum Beispiel Rainbow Overpass, das wirklich gut Fahrt aufnimmt, oder die ruhigen kleinen Melodramen wie eben All Threes. Toll auch, dass da die von mir geschätzte Cat Power mitmischt. Aber irgendwie rettet das Album auch nicht vor Stücken, die mich nicht sentimental machen oder mitfühlen, sondern eher die mich ärgern. Und sei es mit ihrer, ja okay, es ist Conor Oberst, aber trotzdem überbordenden Weinerlichkeit oder der gestelzten Schunkelhaftigkeit oder den irgendwie kindischen und unpassenden Samples in manchen Stücken und oder in diesem langweiligen Duett mit Matt Berninger. Da wird auch noch gescratcht, als wäre es 1982 und Grandmaster Flash rotzbesoffen. Ich weiß nicht, das trübt das Ganze ja wegen arg und der Eindruck bleibt zwiespältig und für mich deswegen bloß ein, ja, okayes Album. Keineswegs schlecht, aber ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
Hoffen wir mal, dass der gute Conor Oberst nicht unseren Podcast hört, so wie er gerade beieinander ist. Mir ging es wie Max, bei mir das Album auch sehr gemischte Gefühle hinterlassen und ganz interessant, du hast ja die Parallele zu Elliott Smith gezogen und mich hat es fatal an das letzte Album von David Berman mit den Purple Mountains erinnert. Das war nämlich vom Sound her auch genauso beschwingt und fast heiter und thematisch ja unendlich traurig und kurz nach der Veröffentlichung hat sich dann Berman tatsächlich das Leben genommen. Also das ist mir sofort in den Sinn gekommen, diese Analogie und nach allem, was man weiß und was du angesprochen hast, könnte ja da hier durchaus ein ähnliches Schicksal drohen. Rein musikalisch hat mich jetzt schon diese ungewohnt fröhliche Vorab-Single Bells and Whistles sehr, sehr begeistert. Ich finde, das Album knüpft über weite Strecken dran an. Ich habe jetzt nicht wirklich alle Bright Eyes-Platten im Ohr, aber sie gefällt mir auf jeden Fall besser als der Vorgänger Down in the Weeds und nicht viel weniger gut als die Klassiker Fevers and Mirrors und I'm Wide Awake, It's Morning. Ich finde, die Platte ist üppiger instrumentiert. Es ist sehr schön, wenn wir in Tin Soldier Boy oder Tiny Suicides die Bläser einsetzen oder auch diese schrägen Synthes in Trains Still Run on Time. Und die hat auch ihre melancholischen Momente. Ich zum Beispiel finde jetzt All Threes mit Cat Power durchaus ein Highlight, wobei ich wahrscheinlich eine Vorliebe für leiende Orgeln habe, dass das erklärt. Und über allem thront halt diese vibrierende Stimme von Conor Oberst, die für diesen Wiedererkennungswert sorgt. Ja, und ich wünsche ihm auch gute Besserung und würde mich freuen, ihn nochmal live und vor allem alive zu sehen. Das Einzige, was ich nie verstehen werde, war, was man mit solchen Intros bezweckt, das auch dieser Platte vorgestellt ist, die man halt spätestens beim zweiten Hören einfach weiter skippt. Das verstehe ich mal nicht so ganz. Aber ansonsten finde ich es auch eine sehr schöne, gute Platte.
Danke dafür. Philipp, findest du denn die nächste Platte sehr schön oder gar gut?
Wird sich zeigen, denn ich habe die neue der Nerven, unsere Lieblingsnihilisten vom Neckar. Und also den Nachfolger zum unergründlichen schwarzen Hund ihrer alles überragenden selbstbetitelten Platte von 2022, die auch in unseren damaligen Jahreslisten ganz weit vorn war. Ich sage jetzt nicht moderner Klassiker, weil das ja ein Oxymoron ist. Ein Klassiker ist für mich nämlich per se was Altes. Aber das Album war doch das Meisterwerk im bisherigen Schaffen dieser mit wichtigsten deutschen Rockband der letzten Jahre. Die neue heißt Wir waren hier, was man genauso bedeutungsschwer wie banal lesen kann. Sie hätte aber auch mit besten Grüßen an Ketka schlechte Laune gerecht verteilt heißen können. Denn es geht, es gehört zur Nerven-DNS, dass Frohsinn und Optimismus ihre Sache nicht sind. Wie heißt es denn auch so schön im Titeltrack? Nach uns kommt die Sintflut, wir fressen vorher alles auf, wirf den Kastor zu den Wellen und die Körper auch. Und wir haben uns verewigt in den Rissen der Welt. Um es vorwegzunehmen, selbst das Vorgängeralbum hat mir, bis auf die offensichtlichen Hymnen, ein bisschen Geduld abgenötigt. Und es hat seine Zeit gebraucht, bis ich komplett begeistert war. Und ich denke, Wir waren hier, wird noch ein paar Durchläufe mehr brauchen, bevor ich es von gut auf sehr gut hiefe. Denn es ist so, die Nerven rollen beim ersten Hören, erwängt zu viele Soundteppiche aus, die mir zu darkwavig, Keyboard-Synthi-haft im Hintergrund klingen, was dann musikalisch etwas beiläufig wirkt, wie eine ledigliche Untermalung der Lyrik von Max Rieger. Sicher ist auch, dass das hier kein so großer Wurf ist wie das schwarze Album. Die Band fing ja laut eigenen Angaben auch ohne konkrete Idee mit der Albumarbeit an, vielleicht aber auch aus einer bewussten Verweigerungshaltung raus oder dem Willen zur Selbstdemontage, ich weiß es nicht. Man ist schreckenweise nämlich etwas doomig, lärmiger, sogar stone-rockiger, trotziger, zynischer geworden, aber die Nerven sind auch melodischer und introvertierter geworden als vorher. Und jetzt komme ich nicht umhin, wie die meisten anderen Rezensenten, The Cure als Referenz zu nennen. Gerade bei den melancholisch-nostalgischen Stücken wie 18 oder Wie man es nennt oder Große Taten. Ob das dunkle oder neue Wellen sind, ist eigentlich egal. Es sind Balladen, wie ich sie von den Nerven bislang so nicht kannte. Der Rest muss noch in mir reifen. Dann bin ich aber zuversichtlich, dass mir diese deprimierende Platte mit ihren kleinen, schmerzenden Lichtblicken am Jahresende wieder in den Sinn kommt, wenn es ans Listenschreiben geht. Denn ich darf schon jetzt feierlich verkünden, dass mir das Album nach dem dritten Intensivdurchhören immer besser gefällt. Bei aller Sinnlosigkeit des Daseins natürlich.
Max, willst du oder soll ich?
Ganz wie du, Max. Aber dann sage ich, also für mich ein weiterer Schritt gegen gen Massentauglichkeit, ohne künstlerische Kompromisse eingehen zu müssen. Ich finde ja, die Nerven haben mit der Entdeckung klassischer Songstrukturen und melodischer Widerhaken auf dem letzten Album nichts eingebüßt als Band und so ist es auch hier. Nur auch mal zwischendurch etwas zu knüppeln und nicht nur im Opener würde der Dynamik sicher nicht schaden. Einen kleinen Abzug gibt's für mir auch für die Texte, die oft so vage wirken, als wären sie nur Platzhalter. Ein bisschen mehr Poesie oder Message wie auf dem selbstbetitelten täten da ganz gut. Zum Beispiel die Kritik an der Leistungsgesellschaft ließe sich auch etwas eleganter transportieren als im Platten Ich will nicht mehr funktionieren und wirkt auch nur halb so überzeugend, wenn man sich im nächsten Song dann über die eigene Lethargie ausheult. Das sind aber nur kleine Härchen in einer ansonsten äußerst delikaten Maultaschensuppe.
Also ich verfolge die Band jetzt wirklich schon sehr lange, habe sie bestimmt 6-7 Mal live gesehen und bin immer wieder aufs Neue beeindruckt, welche Entwicklung die drei genommen haben. Es war eigentlich unmöglich, den monolithischen Vorgänger noch einmal zu toppen, aber ich finde, die Band schafft es zumindest nicht abzufallen und den Status als eine der aktuell besten und wichtigsten deutschen Bands zu zementieren. Textlich klingt das alles gewohnt düster und desillusioniert und musikalisch aber gönnen sie sich dann doch ihrem neusigen Postpunk-Hellere-Facetten und zeigen auch immer weniger Berührungsängste mit griffigen Refrains und Melodien, was schon auf dem letzten Album mehr zu hören war, ohne dabei war an diese Widerborstigkeit, nenne ich es mal, einzubüßen. Nicht, Philipp hat es angesprochen, nicht nur bei Das Glas zerbricht und ich gleich mit, schaut Robert Smith um die Ecke, die jubilierende Gitarrenhymne Schritt für Schritt zurückdrängelt in die Indie-Disco. Das Hypnotische, wie man es nennt, ist Pop für die Postapokalypse und das von Streichern getragene 18, eine von Max Rieger einfühlsam gesungene Ausrufezeichen Ballade. Ich will nicht mehr funktionieren, klagen sie und tun es doch wieder wie geschmiert. Meine Hochachtung.
Vielen Dank. Das schließt die normalen Album-Reviews ab, aber es gibt ja noch unsere kleine Unterrubrik Kurz und Gut, in der wir euch noch Alben vorstellen wollen, die uns außerdem gefallen haben im letzten Monat oder in dem Fall in den letzten 6 Wochen. Philipp, was hast du denn da in petto?
Ja, wer es noch nicht wusste, ich stehe auf Rockduos mit einem Mann und einer Frau, die Musik machen, die im besten Sinne altmodisch klingt. Und jetzt habe ich The Heavy Heavy aus Brighton entdeckt und auf der Stelle lieb gewonnen. Wer schon immer wissen wollte, wie man zu zweit einen Sound reproduzieren kann, der klingt wie eine Mixtur aus Mama Cass-haftem Folk-Pop, den Stones und Led Zeppelin, sollte also zum Debütalbum One of a Kind greifen. Ich drücke der Platte meinen Lieblingsstempel unwiderstehlich auf, und zwar aus einem einfachen Grund, weil sie es ist. Ich bin mir übrigens sicher, dass sich Raul und die Jungs vom Was mit Rock und Vinyl Podcast dieses Album auch gönnen sollten und es sehr lieben werden.
Und du, Uli?
Ich würde gerne die neue Platte von Fucked Up namens Another Day euch ans Herz legen. Ja, wer sagt denn, dass eine Hommage an die vier Jahreszeiten nur der elitären Klassik vorbehalten ist? Was Vivaldi kann, können Fucked Up schon lange. War One Day nach Aussage der Band ja eher ihr düsteres Winteralbum, soll Another Day, der zweite Teil des geplanten Zyklus, nun frühlingshafte Vibes versprühen. Die Workaholics aus Toronto haben sich diesmal etwas mehr Zeit gelassen als beim in nur 24 Stunden geschriebenen und aufgenommenen Vorgänger. Die Arrangements wirken dadurch wieder etwas ausgefeilter und auch experimenteller, ohne ihren bewährten Trademark-Sound zu verlieren. Und der lebt seit jeher von den Kontrasten. Brachiale Hardcore-Riffs treffen auf jubilierende Classic-Rock-Gitarren und hymnische Punk-Rock-Refrains, während das heisere Straßenköder-Gebrüll von Damien Abrahams von melodiösen Background-Chören abgefedert wird. Tatsächlich aber wirkt das konzeptionell mit One Day eng verwobene siebte Studioalbum in seiner Grundstimmung textlich, musikalisch optimistischer und lebensbejahender. Songs wie die erste Single Stimming, Divining Gods, Follow Fine Feeling oder die titelgebende Cannabis Ode lassen die Sonne ins Herz, samt Brandlöchern im Flanellhemd. Was würde erst noch der zu vertonende Sommer bringen?
Ja, der September war sehr ergiebig, deshalb muss ich ein paar Alben gleich vorstellen. Und das erste auch ein bisschen ausführlicher, weil ich es wie Uli für eine andere Publikation aufschreiben musste. Aber seid geduldig mit mir. Es geht zunächst um Blind Pilot und ihr Album In the Shadow of the Holy Mountain. Man mag von übersinnlichen Erfahrungen halten, was man möchte, wenn das Ergebnis so ohrumschmeichelnd gerät wie das vierte Album der Indie-Folk-Band aus Oregon, sollte man den jenseitigen Kräften, die Sänger Israel Nebeker bei der Überwindung seiner jahrelangen Schreibblockade assistierten, wohl ebenfalls huldigen. Nach drei überdurchschnittlichen Alben, von denen besonders We Are The Tide 2011 mit seinem Gespür für eindringliche Melodien glänzte, lag Nebekers Inspiration nach langen Jahren des Tourens 2018 da nieder. Eine Skandinavienreise zu den Wurzeln seiner Vorfahren endete für ihn letztes Jahr schließlich in einem samischen Trommelkreis und der Vision des titelgebenden Berges. Statt nun, wie einst von Helmut Schmidt angeraten, zum Arzt zu gehen, gelangen ihm stattdessen einige der bisher stärksten Blind Pilot Songs, die, komplettiert mit seiner samtweichen Stimme, Trompeten, Vibraphonen und Klarinetten, nur Zynikern missfallen könnten, die sich am liebsten auf Nagelbetten einkuscheln. Zu reich an Substanz und Hooks sind Highlights wie Jacaranda und Just a Bird geraten, um sie als seicht abtun zu können. Und das ganz ohne Hokuspok. Dann hat mir auch noch das nächste Album gefallen, denn Nomen ist Omen auf ihrem dritten Album als Illuminati Hotties namens Power perfektioniert Sarah Tutson ihren Powerpop mit 90s-Einschlag so, dass Fans von Veruca Salt ebenso auf ihre Kosten kommen wie die der Baffs aus Neuseeland. Dann noch MJ Landerman. Denn nach dem Durchbruch seiner Hauptband Wednesday, die sich letztes Jahr mit Red Saw God auch in unsere redaktionsinterne Album-Top 3 schlichen, schickt sich nun deren Gitarrist MJ Landerman endgültig an, auch solo groß rauszukommen. Auf Manning Fireworks verschreibt er sich nach dem hervorragenden, noch etwas indie-rockigeren Vorgänger Boat Songs nun völlig dem schluffigen Alternative Country und überzeugt dabei auf ganzer Linie. Und das bisher vielleicht interessanteste Album des Jahres haben Foxing abgeliefert, deren Vorgänger Draw Down the Moon mit seinen Avancen gen Indie-Pop mich vor zwei Jahren schon begeisterte. Ihr nun fünftes, selbstbetiteltes Werk ist gleichzeitig das härteste und atmosphärischste bisher und verlangt seinen HörerInnen mit der teils bis zum Rauschen dekonstruierten Mischung aus Screamo, R&B, Synthpop und Postrock einiges ab, belohnt einen im Gegenzug aber auch bei jedem neuen Hördurchgang mit neuen Details und Facetten. Es geht weiter mit einem Herren aus Kalifornien. Wäre er nicht gleich alt, könnte man Christian Lee Hudson auch Phoebe Bridgers Ziehsohn nennen, produzierte sie doch seine letzten drei Alben und half ihm mit Support-Slots aus. Dass Hudson aber auch sehr gut auf eigenen Beinen stehen kann, beweist sein unaufgeregtes Songwriting und Gespür für zeitlose Melodien, neben dem Umstand, dass er auch regelmäßig für Mama Phoebe schreibt, sowohl auf Punisher als auch auf der ersten Boy Genius EP. Nach einem leichten Durchhänger mit Quitters ist er nun jedenfalls wieder in der qualitativen Liga seines hervorragenden Durchbruchsalbums Beginners. Und dann werde ich noch kurz international, denn Chain Cult aus Athen machen auch auf ihrem zweiten Album Harm Reduction eine großartige Mischung aus Gothic angehauchtem Postpunk à la The Chameleons und dem rauen, aber melodischen Punkrock der frühen Hot Water Music. Und zum Schluss noch Into the Burning Blue von Trace Mountains aus New York, deren vorletztes Album Lost in the Country erst 2020 in meine Jahrestop 10 geschafft hat. Das könnte ihnen nun wieder gelingen, weil es sonst niemand schafft, so zu klingen, als würden Belle and Sebastian The War on Drugs covern.
Ich finde diese Rubrik sagt heute sehr viel aus über das Missverhältnis von Arbeitszeiten von Journalisten und Lehrern.
Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass ich auch noch Ferien hatte seit der letzten Folge. Also ich schlafe auch viel weniger als ihr.
Danke, Max.
Kommt ihr mal mit 6 Stunden jeden Tag raus. Alles nur für die Hörer.
Bin dir unfassbar dankbar.
Okay. The good old days. Was ich auch noch ergänzen wollte, ist aber, dass ich mir auch ganz asketisch keinen Luxus wie Serien gucken oder sowas gönne. Sondern meine Freizeit findet ausschließlich hier vorm Computer beim Musik hören und beschreiben statt. Wollte ich nur noch mal festhalten.
Habt ihr schon die neue Staffel von The Bear angeschaut?
Ich freue mich heute, über eines meiner Top 10 Alben aller Zeiten sprechen zu dürfen, das außerdem mein Lieblingslied aller Zeiten enthält. Und noch mehr freue ich mich, weil ihr zwar die Band, aber nicht dieses Release auf dem Schirm hattet und es jetzt anlässlich seines 30. Geburtstags kennenlernen durftet. Grunge war erst einen Monat tot, Kurt Cobain kaum unter der Erde, als Doug March dem Indie-Rock des pazifischen Nordwestens vom 800 Meilen von Seattle entfernten Boise, Idaho aus eine neue Identität gab. Undenkbar wären Bands wie Modest Mouse, Die Shins, Band of Horses oder Death Cab for Cutie ohne das zweite Album von Built to Spill, There's Nothing Wrong with Love, erschienen am 13. September 1994 auf Up Records. March selbst hatte seine erste Band Tree People, ein Konzert, von denen übrigens das letzte war, das Cobain besuchte, bereits verlassen und ein noch etwas zielloses Build-to-Spill-Debüt namens Ultimate Alternative Waivers veröffentlicht, als er sich mit Phil Eck in Seattle einfand, um ein Album einzufangen, das den Indie der 90er nahezu in seiner ganzen Bandbreite widerspiegelt und doch wie aus einem Guss klingt. Im Zentrum steht, wie auf allen folgenden Build-to-Spill-Alben, Marchs zweifellos an Jay Maskis und Neil Young geschultes Gitarrenspiel, das dennoch wesentlich vielschichtiger gerät als bei Dinosaur Jr. There's Nothing Wrong with Love tat für den Gitarrengott, was Kurt Cobain für den Rockstar getan hatte. Es unterwanderte das Ego mit berührender Verletzlichkeit, so fasste es John Dolan in einer Review für Spin zusammen. Und so gibt es hier nicht nur verspult lärmende Soli, sondern auch wundervolle Akustikpickings, breitbeinige Powerpop-Riffs, verhuschten Twee und mitreißenden Emo-Sound in einem, als feierten die Dinos eine große Party mit Pavement, Weezer, Sunny Day Real Estate und Belle and Sebastian. Mehr als jemals zuvor oder danach bei Built to Spill liegt das Augenmerk daneben aber auf den Songs selbst. Denn so sehr ich die jammigeren Nachfolger Perfect From Now On und Keep It Like a Secret liebe, mit denen man den Sound von Built to Spill heute vor allem verbindet, sind es diese Songs und Refrains, die mir immer im Ohr und im Herzen bleiben werden. Der euphorische Einstieg in The Morning, der gleich fast alle Elemente vorwegnimmt, die jubilierend gejauchzten Vocals, das bei den Beatles geklaute Cello, die windschiefe und unberechenbare Struktur, die schon in der ersten Minute von einem schrägen Solo aus dem Fundament gekickt wird und sich ebenso unvermittelt rekonstruiert. Dann der schleppende Schunkler Reasons, den man nicht nicht mitsingen kann. Der fast tanzbare Hit Big Tip Dipper und dann Car. Der schönste, perfekt unperfekte Song aller Zeiten, den ich an dieser Stelle nicht beschreiben, sondern euch, liebe Hörerinnen und Hörer, bitten möchte, diesen Podcast jetzt zu pausieren und ihn euch anzuhören auf der Playlist. Egal, ob ihr ihn kennt oder nicht. Tut das jetzt.
Wir warten.
Und das war jetzt erst das erste Drittel des Albums, das dieses übermenschliche Niveau selbstverständlich nicht ganz halten kann, mit Dystopian Dream Girl aber noch mindestens einen weiteren Kracher bereithält. Was die ruhigeren, introvertierteren Momente wie das wunderschöne Twin Falls nicht schmälern soll. Bei Pitchfork reicht es für Platz 24 der 100 besten Alben der 90er, Tatsächlich finden sich auch Keep It Like a Secret und Perfect From Now On in der Top 50. There's Nothing Wrong With Love bleibt derweil eine perfekt ausbalancierte Platte zwischen Noise und Wohlklang, schrägen Momenten und großen Hooks, die abseits jedes Massenappeals vorwegnahmen, was den amerikanischen Indie nach dem Ende des Grunge in den 90ern ausmachen sollte. Und wie hat's euch denn gefallen?
Also, Fun Fact, ich habe die Platte wirklich das erste Mal gehört auf der Rückfahrt von besagten Mud Honey Konzert in Toulouse und war noch euphorisiert von dem Konzert und wurde dann erneut euphorisiert von dieser Platte. War auch ideal für auf einer einsamen französischen Autobahn nachts durch die Gegend gondeln und dazu diese Platte hören. War fast schon meditative Erfahrung. Wie du schon angedeutet hast, ich habe die Band zu meiner Schande erst mit dem ja ebenfalls meisterhaften Perfect From No On entdeckt. Ich kann heute irgendwie nicht sprechen. Das ist die späte Stunde. Das hier klingt noch etwas roher und versponnener, also wirklich eine wunderschöne Mischung aus Lo-Fi, Indie-Rock und bisschen Folk, irgendwo zwischen Pavement, Sebado und Neil Young. Ganz viele Highlights, In the Morning, Reasons, Big Dipper, The Source, Twin Falls, Car, Some, Dystopian Dreamgirl, Israel Song waren jetzt so meine Highlights. Ein paar Durchhänger sind auch dabei, aber die sind absolut in der Unterzahl. Also insgesamt ein absolut würdiges Album für diese Rubrik. Sehr lustig auch diese angebliche Vorschau auf das kommende Album, die da noch hinten dran hängt. Fand ich auch sehr amüsant. Und noch ganz interessant, ich habe dann mal mir die Kritik von damals aus der Visions herausgekramt. Das Album kam nämlich in der zeitgenössischen Rezeption gar nicht so gut weg. Ich zitiere mal kurz. Nun steigt er, also Mr. Marsh, auf There's Nothing Wrong gut ein, bringt gleich einige wenig harmonische Popnummern und er könnte auch seinen Lo-Fi-Stiefel locker herunterspielen, doch er tut es einfach nicht. Nach guter Hälfte der Spielzeit verfällt er in eine Lethargie, die den guten Start wieder vergessen lässt. Er klimpert irgendwie ziellos auf seiner Gitarre und scheint etwas entrückt. Ab Sam kommt er rechtzeitig zur Besinnung, verbindet sein wisperndes Stimmchen mit krachigen Noise-Einlagen und versucht verlorenen Boden mit vier weiteren recht frickeligen Mittemponummern gut zu machen. Würde sagen, schlecht gealterte Rezension im Gegensatz zu diesem Album.
Ich dachte immer, das Beste an Build to Spill ist der Bandname, aber da hatte ich das Album noch nie gehört. Ich habe es jetzt gehört und ja, es fängt wirklich richtig gut an. Also es ist toller Indie-Folk, Lo-Fi, wie man es auch nennen will. Schön schräg, schön Jabs, aber immer liebenswert. Und ja, Max, K ist wirklich gigantisch gut. Habe ich mir auch sofort als ein Lied für die Insel notiert. Aber ich muss, wenn du gerade im Vorlesen hast mit The Visions, weil ich finde auch so ab der Mitte der Platte wird es ein wenig schwerfällig, bevor es dann aber nach zwei, drei Liedern wieder ein bisschen aufklärt, wieder Fahrt aufnimmt und dann wieder neusiger wird, auch Dinosaur Juniorhafter. Von dem her ein sehr gutes Album. Ich weiß nicht, ob es eins meiner größten Alben aller Zeiten werden kann, aber nach dem zweiten Mal hören finde ich es wirklich sehr gut. Nicht nur den Bandnamen, auch die Platte.
Danke, dann bin ich einigermaßen beruhigt. Ja. Und wir können uns
den wirklich wichtigen Dingen widmen.
Let's go.
Der Headliner.
Wir haben es ja schon länger prophezeit, aber nun haben wir Gewissheit. Oasis are back. Couldn't give a shit really, kommentierte Carlos O'Donnell von den Fontaines DC in einem Interview und wurde prompt und zu Recht von Liam für die neuen Outfits seiner Band beleidigt. So gut wie sicher ist dem NME zufolge auch, dass Jem Archer und Paul Bonehead Arthurs neben Noel an den Gitarren stehen werden, während Drummer Alan White sich mit einem kryptischen Instagram-Post selbst ins Spiel brachte. Liam sagte bisher lediglich, dass man ein paar Fresh Faces sehen werde. Bevor wir über die anstehenden Shows sprechen, aber meine erste Frage an euch. Braucht es für eine Oasis Reunion mehr als Liam und Noel? Und wie seht ihr die Chancen, dass ihr Burgfrieden bis nächsten Sommer halten wird?
Nein und 30%.
Also ich finde schon, dass es mehr braucht. Da kann man dann auch bei den Album-Reviews nochmal drauf eingehen, wo schon sehr deutlich war, als diese zweite Besetzung dann aktiv war, dass sich da was geändert hat. Und ja, ich bin mal gespannt. Ich befürchte ja, dass es eine reine Zweckgemeinschaft wird. Allerdings kann das, also bei Dinosaur Jr. funktioniert das seit Jahren bestens. Die mögen sich nicht, die gehen auf die Bühne, spielen ein sensationelles Konzert und die gehen wieder von jeder Seite runter von der Bühne und das war's, aber es funktioniert. Also wenn man das auf der Ebene hinkriegt, bin ich optimistisch, aber bei den beiden Alpha-Tierchen könnte ich mir schon vorstellen, dass das Rallye frühzeitig wieder etwas knistert und vielleicht auch kracht auf der Bühne. Wobei sie jetzt ja sogar ihre Tour verlängert haben. Ich glaube, in USA, Kanada und Mexiko noch Dates angehängt haben. Leider nicht auf dem europäischen Festland. Ja, bin mal gespannt, ob sie es wirklich so lange durchhalten.
Ja, aber Uli, du musst ja auch hinzufügen, dass Sinosaur Junior nach wie vor sehr gute Musik machen, vor allem relevante Musik. Und da bin ich sehr skeptisch, was die beiden Gallaghers angeht.
Das ist die Frage, ob es halt so eine reine Revue wird, also wo sie halt einfach ihre Hits spielen. Aber auch das funktioniert ja bei vielen Bands seit Jahren hervorragend, weil die Menschen eigentlich auch gar keine neuen Songs hören wollen, sondern einfach die Hits und die Klassiker hören wollen.
Dinosaur Junior haben wahrscheinlich auch nicht den Luxus, getrennt im Helikopter anreisen zu können und dann in getrennte Umkleideräume gehen zu können, bis sie auf die Bühne gehen. Aber okay, ich bin tatsächlich der Meinung, dass das Geld es schon richten wird. Denn da sind wir jetzt bei den harten Fakten. Derzeit sind 24 Shows in Großbritannien, Irland, den USA, Kanada und Mexiko zwischen Juli und September 2025 angekündigt. Alleine von den ersten 14 Shows werden Einnahmen in Höhe von 400 Millionen Pfund erwartet, während die Sunday Times berichtet, dass Noel und Liam davon jeweils 50 Millionen einstreichen werden. Ich habe mal mein Mathekolloquium mich dessen wieder besonnen und gerechnet. Selbst bei einer Konzertlänge von 3 Stunden wäre das für jeden also ein Stundenlohn von über 1 Million Pfund. Aber so ist sie, die Marktwirtschaft. So hoch war offenbar die Nachfrage, dass die 17 europäischen Dates innerhalb weniger Tage und trotz des Dynamic Pricings, mit dem Ticketmaster die Preise für viele KäuferInnen spontan von 150 auf bis zu 500 Pfund anhob, ausverkauft wurden. Fanbeschwerden diesbezüglich quittierte Liam bei Twitter mit einem Shut up. Nachdem die britische Regierung dann aber in der Folge nun jetzt gesetzlich gegen Dynamic Pricing vorgehen möchte, haben Oasis dessen Gebrauch zumindest für die US-Dates vorab ausgeschlossen. Daran anschließend meine offensichtliche Frage. Was überwiegt? Die Freude übers Comeback oder der Ärger über den offensichtlichen Cash-Grab?
Ich hätte weder die Reunion gebraucht. Ich habe sie einmal live gesehen, 97 in der Frankfurter Festhalle, Be Here Now Tour, habe sie abgehakt. Ist jetzt nicht mein größtes Verlangen, die Band nochmal zu sehen, habe auch gar nicht erst versucht, Tickets zu bekommen. Insofern ist es mir auch relativ egal, was andere Menschen dafür bezahlen.
Muss ich auch sagen, Ärger empfinde ich keinen, weil die Masche ist so offensichtlich und deswegen sollen sie machen. Sollen sie noch reicher werden? Ich muss sie nicht sehen.
Aber ich kann es verstehen, wenn Menschen halt, die mit der Musik dann irgendwie was verbinden und aufgewachsen sind, vielleicht die Gelegenheit nutzen wollen und die Band nochmal zu sehen. Also da habe ich auch meine Leichen im Keller, dass ich mir für viel Geld irgendwelche Bands angesehen habe, nur um sie halt mal gesehen zu haben oder da ein bisschen in Nostalgie zu baden. Das ist schon okay. Also ich will das gar nicht verurteilen. Aber für mich wäre es jetzt nicht die Reunion gewesen, die ganz oben auf meiner Liste gestanden wäre.
Außerdem war es jedes Kiss-Konzert wert, Uli.
Ja, ich würde es mal offen lassen, ob Oasis mit dieser Reunion ihrem Erbe schaden oder es bereichern werden. Das ist für mich noch offen. Aber gebraucht hätte ich es auch nicht, obwohl ich die Band noch nicht live gesehen habe. Aber was in all dem etwas unterging, ja, das hat Uli schon rausgehauen, das war Liams Twitter-Antwort auf die Frage eines Fans, ob man auch ein neues Oasis-Album geplant habe, die er dann überraschend mit Yes, it's already finished beantwortete. Der Rolling Stone verwies in diesem Kontext auf ein Interview mit Noel aus dem letzten Jahr, in dem er davon redete, 2 Alben fertig zu haben, ein akustisches, und das war dann wahrscheinlich Council Skies letztes Jahr, und ein elektrisches, und das könnte wohl das nächste Oasis-Album sein. Also ist möglicherweise an Liams Aussage ausnahmsweise sogar etwas dran. Womit wir auch schon beim Hauptteil dieses Headliners werden. Denn wenn man sich den Trend der Oasis-Alben von 1994 bis 2009 anschaut, dann mag sich das auf die Erwartungshaltung auch auswirken bezüglich dieses kommenden Oasis-Albums, falls es denn existiert. Und deshalb wollen wir uns jetzt genau das vornehmen. Wir haben mal wieder gerankt, wie schon zuvor bei den Foo Fighters, und präsentieren euch jetzt die Love is Noise Rangfolge der Oasis-Alben vom schlechtesten bis zum besten. Ja. Zum System, jeder von uns dürfte Punkte vergeben, dem besten Album 7, dem schlechtesten 1 Punkt und den dazwischen entsprechend den Platz, auf dem wir sie es verorten. Diese Punkte wurden zusammengezählt und die Gesamtpunktzahl hat dann den Platz ausgemacht.
Ja, danke dafür, dass ich meinen Urlaub komplett mit Oasis-Platten hören verbracht habe, wenn ich nicht gerade Mud Honey oder Bill to Spill hören durfte.
Du hast es auch schon wieder viel zu ernst genommen. Wer möchte denn beginnen? Philipp, magst du uns den letzten Platz vorstellen?
Ja, das letzte, oder jetzt muss man sagen, das bislang letzte Oasis-Album ist auch für mich echt das letzte. Und Dig Out Your Soul ist in seiner überbordenden Mittelmäßigkeit fast schon ärgerlich. Also wenn Morning Glory das beste Album der Beatles nach 1970 war, dann ist Dig Out Your Soul das schlechteste Album der Beatles aller Zeiten. Mir ist davon nichts mehr in Erinnerung und zwar zu Recht gewesen.
Ja, wir waren uns einig. Ich habe es auch auf dem letzten Platz gewotet, wie Philipp. Für mich auch der Tiefpunkt. Also ich habe es wirklich ja nochmal angehört. Ich bin dann ja so akribisch, will ja niemandem Unrecht tun, dann ist Liam wieder beleidigt. Also höre ich es mal nochmal an. Ich finde selbst die Singles I'm Out of Time und Shock of Lightning sind halt allenfalls bitterer Durchschnitt. Und insgesamt war die Platte dann schon sehr unwürdiger Abschied. Also bei mir auch auf dem letzten Platz. Max, bei dir nicht.
Auf dem vorletzten Platz, ich habe 2 Punkte gegeben, weil es mit seinem Retro-Sound zumindest ziemlich aus einem Guss klingt. Leider zündet auch für mich kein einziger Song. Also war jetzt nicht als Lob gemeint, der vorletzte Platz. Auf dem tatsächlichen vorletzten Platz ist dann aber das 4. Album Standing on the Shoulders of Giants gelandet. Ich habe es auf meinem letzten Platz, habe nur einen Punkt vergeben, trotz 2 okayer Songs mit Where Did It All Go Wrong und I Can See a Liar. Go Let It Out kann ich nicht hören, nervt mich tierisch. Okay. Und ansonsten ist dieses Album geradezu auslaugend in seiner Langatmigkeit.
Ich finde, wenn eine Platte mit einem Song namens Fucking in the Bushes anfängt, merkt man schon, wo man inzwischen steht. Also das war der Versuch, diesen Trademark-Sound mit Elektromist aufzupeppen und der ging irgendwie gründlich schief oder wirkte ein bisschen verzweifelt. Aber bis auf Go Let It Out war mir kein Song mehr präsent und das war auch besser so.
Ja, da schere ich jetzt wieder ein bisschen aus der Reihe. Ich habe dem Album immerhin noch 3 Punkte gegeben, also auf dem vorvorletzten Platz. Ich finde, dass es ein bisschen zu Unrecht so sehr verrissen wurde. Natürlich merkt man der Platte an, dass sie so einen gewissen Übergang in der Bandgeschichte markiert. Das war ja dann wirklich die erste Platte ohne Rhythmusgitarrist Bonehead und Bassist Gixie. Dafür kamen Andy Bell und Jim Archer. Und es ist alles ein bisschen experimenteller und geht nicht alles auf. Aber ich finde Go Let It Out einen guten Song. Sunday Morning Call ist eine schöne Ballade. Gas Panic ist ein guter Song. Auch dieses Fucking in the Bushes als Intro, das ja auch bei den Live-Konzerten damals da als Intro verwendet wurde, kann ich hören. Was wirklich Schlimmes ist, Liams erster Songbeitrag bei einem Oasis-Album, das doch sehr einfällige Little James, was nicht umsonst als einer der grauslichsten Oasis-Songs gilt. Also insofern, viel weiter oben würde ich sie dann auch nicht ansiedeln.
Wir sind jetzt bei Platz 5. Das ist das vorletzte Album, Don't Believe the Truth. Und ich habe es tatsächlich auf meinem 4. Platz, denn ich finde, zur Hälfte hat es wirklich starke Songs. Klar ist es darüber hinaus verzichtbar, aber für mich ist es sogar noch ein bisschen besser als das, was auf Platz 4 gelandet ist.
Ja, ich erinnere mich an Laila und an The Importance of Being Idle und der Rest sind eher langweilige Selbstzitate, aber bei mir auf dem verdienten drittletzten Platz.
Ich hab's gehört auf der Rückfahrt von Carcassonne, standen im Stau, deswegen auch auf dem vorletzten Platz. Wurde damals ja als Rückkehr zu all der Stärke gefeiert. Ja. Ich hab's nochmal angehört. Ich find's wahnsinnig langweilig, uninspiriert und klischeehaft. Und ich finde Oasis klingen da wie eine schlechte Oasis-Coverband. Kann mit der Platte nichts anfangen.
Harsch. Na gut. Wir sind in der Mitte der Diskografie angekommen. Platz 4. Philipp, erzähl mal was Sinnvolles zur Abwechslung.
Heathen Chemistry, ne? Das ist für mich das letzte Aufbäumen von Oasis gewesen. Also da, wo sie es doch noch mal ein bisschen wollten und neben ein paar echten öden Fillern, hat es wieder viele richtig starke Songs wie The Hindu Times, Hung in a Bad Place, Stop Crying Your Heart Out, Songbird, erwähnenswert, weil es eben ein Liam-Song ist, oder Probably All in the Mind. Und daher eigentlich mein drittliebstes Oasis-Album.
Bei mir auch auf Platz 4, finde auch das Genie der Gallaghers blitzt nochmal sporadisch auf. Hindu Times, Little by Little, Stop Crying Your Heart Out. Nochmal ein paar richtig gute Oasis-Songs in der Gesamtheit, aber dann schon deutlich hinter den ersten 3 Platten.
Ja, Little by Little ist für mich der größte Oasis-Hit nach ihrer Hochzeit, aber Force of Nature, Stop Crying Your Heart Out und auch Liams Eigenkomposition Songbird sind wirklich klasse. Der Rest des Albums zieht sich dafür aber noch mehr für mich als Don't Believe the Truth. Aber haben wir. Agree to disagree. Und wir sind in der Top 3 angekommen und ich glaube, das sind jetzt keine großen Überraschungen bei dieser Diskografie. Für mich ist es der dritte Platz ja eigentlich Platz 2, weil ich den Sound kräftiger und die finde und die Hooks für mich definierter sind. Also ist Be Here Now auf keinen Fall die Katastrophe, als die es manche damals verschrien haben, sondern auf Albumlänge sehr solide.
Für mich ist der dritte Platz Platz 4 und damit wurde irgendwie auch der Niedergang von Oasis eingeläutet, finde ich. Mit dieser alles überlärmenden Wall of Sound, die so manche kleine bis große Ideenlosigkeit verstecken soll, da funktioniert bloß noch hier und da das ganze System. Da hilft auch das Gastspiel von Gitarrengott Johnny Depp nix bei Fade In Out. In Erinnerung bleibt mir das Album eigentlich bloß noch wegen All Around the World, das ich bis heute sehr, sehr, sehr liebe.
Ja, bei mir auch auf Platz 3. Immer noch ein sehr solides, aber überraschungsarmes Album. An die ersten beiden kann es auf keinen Fall heranreichen. Wie der Philipp auch, finde ich, es ein bisschen überproduziert, ein bisschen überladen. Soweit man weiß, ist es damals ja auch sehr geprägt gewesen von internen Differenzen schon und sehr viel Kokain. Aber trotzdem noch mit einigen Klassikern gesegnet. Stand By Me, All Around the World, You Know What I Mean. Also, wären die ersten beiden Platten nicht eine richtig gute Platte, im Schatten der ersten beiden dann doch ein bisschen verblassend.
Da möchte ich bei der Gelegenheit auch gleich noch eine Lanze brechen für My Big Mouth. Das liebe ich, den Hook in Refrain.
Ja.
The Girl in the Dirty Shirt und die wunderschöne Ballade Don't Go Away. Aber ihr wolltet ja unbedingt was anderes auf Platz 2 haben. Also, Definitely Maybe dann eben. Mir für Platz 2 trotz der offensichtlichen Hits noch etwas zu kraftlos in der Produktion und noch nicht völlig ausgereift im Songwriting, aber es hat sich seinen Kultstatus schon verdient. Ja, mit manchen Songs, die sind hier unfuckwithable.
Ein standesgemäß größenwahnsinniger Einstieg, ne, wenn man es halt wie Muhammad Ali macht und auf die große Klappe auch ein paar Großtaten folgen lässt. Also Live Forever, Supersonic, nötigt einem doch großen Respekt ab. Die Platte hat halt auch ein paar Filler, wie diese dumm dreiste Punk-Verschnittversion Bring It On Down oder das noch beknacktere Dixie Steiner, weshalb sie halt auch meine zweitliebste nur ist.
Uli, deine Liebste, erklär.
Ich hab's ja auf Platz 1, ja. Lange mit mir gerungen, war auch eine Millimeter-Entscheidung. Zu Morning Glory sage ich dann danach noch was, aber ich habe dann letztlich doch dem Debüt den Vorzug gegeben und ich glaube, das ist jetzt wieder die Gnade der frühen Geburt, dass dieses Album halt dann irgendwann in mein Leben geplatzt ist. Da gab's halt das zweite noch nicht. Also es war das erste, was ich gehört habe. Ich weiß nicht, wie ihr Oasis rezipiert habt dann im Nachgang, aber
mit Go Let It Out.
Es war halt einfach diese wahnsinnig, ja, es war damals einfach, das ist in die Welt geplatzt mit dieser wahnsinnig juvenilen Frische und diese ungeschliffene Rohheit und diese Rotzfreche, was kostet die Welt, leck mich am Arsch an die Tüte. Und mich hat es halt damals wirklich umgeblasen. Das war ja auch so eine Art popkulturelle Initialzündung und allein der Opener Rock'n'Roll Star, so geballte Größen waren einfach Supersonic, Cigarettes and Alcohol, Live Forever, eine Überballade. Also als Ausgangspunkt ist es einfach das prägendere Album. Morning Glory ist dann perfekt und kommerziell erfolgreich, kommen wir noch dazu. Aber der Urknall war für mich die Platte und ohne die hätte es kein Morning Glory gegeben. Und deswegen für mich die beste Oasis-Platte.
Eine popokulturelle Initialzündung, das muss ich mir sagen. Der schönste Versprecher.
Habe ich das gesagt? Okay. Können wir nochmal neu aufnehmen, bitte?
Nein, das bleibt drin. Geil.
Platz 1. What's the story, Morning Glory? Was soll man sagen? Ich finde, das Bestürzendste ist ja, dass sie zwei ihrer besten Songs, Acquiesce und Whatever, noch mit auf dieses Album hätten packen können. Und wie gut wäre es dann gewesen? Es ist wirklich schockierend gut.
Ja, das beste Beatles-Album nach 1970. Abseits der 3-4 Songs für die Ewigkeit zeigt es auch Noel auf seinem kreativen Höhepunkt als Songschreiber. Es ist von vorne bis hinten nahezu makellos. Ein Album, das den Rock'n'Roll der 60er und frühen 70er mit der Kraft einer Champagner-Supernova in die Post-Grunge-Pop-Welt überführt hat.
Ja, wie schon gesagt, Band auf der Höhe des Schaffens, Hitdichte enorm, auch wenn man Wonderwall nicht mehr wirklich hören kann, aber da kann die Band nichts dafür. Was du gerade angesprochen hast, hat mich auch noch, wollte ich noch anfügen, man hätte natürlich auch den Masterplan mit reinnehmen können, diese Liste, was jetzt natürlich kein reguläres Studioalbum ist, aber mit diesen B-Seiten und Rarities wäre das sogar die Platte, die bei mir auf Nummer 3 gelandet wäre. Stay Young, Acquiesce, Half the World Away, also auch nochmal ein richtiges Hitfeuerwerk. Das wäre eigentlich so meine heimliche Nummer 3, wenn sie denn zur Auswahl gestanden hätte. Aber ist natürlich keine reguläre Veröffentlichung. Insofern nachvollziehbar.
Aber Max, du hast vorher gesagt, wer hat...
Wie geht sowas immer, frage ich mich. Ja.
Du hast vorher doch gefragt, wer hat die Oasis-Reunion gebraucht? Ich frage mich, wer hat Oasis nach 2000 überhaupt gebraucht? Weil nach Standing on the Shoulders of Giants hat eigentlich auch kein Hahn mehr nach ihnen gekräht und sie haben noch 9 Jahre weitergemacht. Von dem her muss man jetzt nicht davon ausgehen, dass eine heiß ersehnte Band hier zurückkommt, sondern ja, wie gesagt, es ist offensichtlich, wieso sie zurückkommen.
Was, das schließt jetzt eigentlich genau das an oder nimmt es vorweg, was ich gerade sagen wollte, weil ich mich gefragt habe, wie passiert sowas immer, ja, dass ein Noel Gallagher mit seinem zweiten Album auf der Höhe seines Schaffens angekommen ist und danach einfach nicht mehr genauso hinbekommt. Eigentlich müsste er als Songwriter reifen und wieso kriegt man diese Melodien offenbar nur zu einer bestimmten Zeit seines Lebens hin? Liegt's an der richtigen Dosierung des Kokain oder... Das kann man ja bei vielen Künstlern fragen. Aber was macht diesen Funken der Inspiration da aus, der und dass er dann teilweise oft völlig erlischt irgendwann?
Ich glaube, ich kenne die Antwort. Das Repertoire an Beatles-Songs ist halt begrenzt, weil es die Beatles nicht mehr gibt. Und im Grunde war Oasis immer die ewige Paraphrase der Beatles mit halt beschränkten Mitteln aus Manchester.
Außerdem fand ich, ehrlich gesagt, ja gerade das letzte Soloalbum von Noel wirklich sehr gut. Das war in meinen Top 10 letztes Jahr, wenn ich mich richtig erinnere. Also ich finde, dass er eher wieder aufsteigende Tendenz bewiesen hat in den letzten Jahren. Aber an diese frühen Klassiker kommt man natürlich nicht ran. Das ist schon klar, woran das liegt. Ich glaube wirklich, dass es gerade bei Definitely Maybe echt dieser jugendliche Größenwahn und diese Frische einfach war. Das dann noch auf dem nächsten Album noch perfektioniert haben. Und dann kam der Ruhm, dann kamen die Drogen, dann kamen die Streitereien. Und das ist der Kreativität vielleicht nicht ganz förderlich, aber... Es ist ja oft so, dass ein Debütalbum dann, oder die ersten beiden Alben mit die maßgeblichen und besten sind, gibt es ja mehrere Beispiele dafür. Und danach wird halt die Suppe immer wieder aufgekocht, aber so dieser Urknall, der gibt es halt nur einmal.
Wobei,
hoffen wir, dass...
Der Britpop an sich ist für mich auch eine einzige große Wiederaufkochung von Dagewesenem. Also ich entdecke da jetzt wenig Originelles.
Bei Oasis vielleicht nicht so sehr wie bei Blur, ja. Aber ich finde, die haben schon... mehr Eigenständigkeit.
Aber wenn man jetzt so nachdenkt, also
was... jetzt nicht auf den Britpop im Allgemeinen.
Ja, aber wenn man nachdenkt, was ist vom Britpop geblieben, dann sind das vielleicht 3 Welthits. Also Wonderwall, Song 2 von Blur und Don't Look Back in Anger oder so. Aber sonst...
Und was ist vom Grunge geblieben? Nevermind.
Und alle anderen Nirvana-Hits. Und Pearl Jam und Soundgarden.
Und Mudhoney.
Und Mudhoney.
Aber Soundgarden sind doch auch nicht relevanter heutzutage als Blur oder Pulp.
Aber das Erstaunliche ist ja diese Diskrepanz, wenn du sagst, einerseits nach 2000 hat die Band eigentlich niemanden mehr interessiert und die Platten wurden halt so ja wahrgenommen, aber nie so wirklich abgefeiert und trotzdem sind diese Konzerte in Rekordzeit ausverkauft und die Leute sind halt bereit, 500 Euro für eine Karte zu zahlen. Also muss ja irgendwas, ist das dann reine Nostalgie oder einfach, kann es mir auch nicht erklären. Aber irgendwas scheint die Band ja doch noch zu haben, um diese Anziehungskraft auszustrahlen. Ja.
Ich weiß, das sind halt die Gallaghers, oder? Also die musikhistorische Bedeutung von Oasis schätze ich mal relativ gering ein. Es ist, glaube ich, mehr die boulevardhistorische Bedeutung der Gallaghers als halt die postmodern pöbelnden Kain und Abel der britischen Assi-Arbeiterschaft. Die sind halt Kultfiguren.
Ja, dann. Ich glaube, dass die schon auch so eine Art... noch in der Lage sind, so eine Art Massenhysterie mit den Melodien auszulösen. Ne? Und so dieses in einem, es ist Musik, die nicht für einen Club geschrieben ist, ne? Sondern für diese großen Festivalbühnen. Und ich glaube, das ist schon ein Erlebnis, ein Euphorisieren, dass das da einen da wirklich mitreißen kann. Und das haben ja in den 90ern Millionen von Menschen erlebt. Und ich könnte mir vorstellen, dass die hoffen, das nochmal in der gleichen Form ihre Jugend aufleben zu lassen.
Ja, bisschen traurig ist es schon, aber ja, okay.
Und
sei es ihnen gegönnt.
Deren Kinder können jetzt bei H&M ihre Oasis-Shirts kaufen. Also gibt's, wollen die vielleicht auch mit.
Gibt es übrigens auch jetzt schon Smashing Pumpkins-Kollektionen, habe ich gesehen, bei H&M.
Und Nine Inch Nails.
Ja, wunderschön. Also. Ist doch alles für den Arsch.
Was machen wir hier noch? Schauen wir mal, was nächsten Monat rauskommt und ob uns noch etwas motivieren kann, weiterzumachen.
Future Noise.
Bis Ende Oktober ereilen uns noch an diesem Freitag A Place to Bury Strangers mit Synthesizer. Wie erwähnt, The Heart Quartet in ihrem selbstbetütelten
Bedüdelten.
So wie ich mich fühle gerade, ja. Godspeed You, Black Emperor, die Post-Rock-Helden Das Album hat den schönen Titel No Title as of 13th of February 2024, 28,340 dead. Wahrscheinlich ein Verweis auf Gaza. Und dann The Smile mit Cutouts. Am 11. November folgen Isolation Berlin mit Electronic Babies, Touche Amore mit Spiral in a Straight Line und die Linda Lindas mit No Obligation.
Juhu.
Am 18. Oktober gibt es dann noch das Farewell-Album der Japandroids, Fade in Alcohol. Porridge Radio veröffentlichen Clouds in the Sky, They Will Always Be There for Me. Und am 25. Oktober noch, wie gehört, Emil and the Sniffers mit Cartoon Darkness. Das nächste Pixies-Album, The Night the Zombies Came, Razor Lights, Planet Nowhere und Soccer Mommy mit Evergreen. Bevor wir uns verabschieden, noch kurz eine kleine Bandvorstellung. Wir haben Post bekommen von Homeless Radio, die sich 2016 gegründet haben und sehr ordentlichen Garage Rock machen. Soweit so unspektakulär kämen Homeless Radio nicht aus Izium in der Ukraine, der Frontstadt, die 2022 tatsächlich schon einmal von Russland besetzt war und in der danach Massengräber mit über 400 ermordeten Zivilisten gefunden wurden. Tatsächlich kämpft Gitarrist Igor Panjenev derzeit auch in der Armee, weshalb die Band die Single Submarine, die er gleich noch im Abspann hört, während seines Fronturlaubs aufnehmen musste. Dass es keine Trauerballade, sondern ein ziemlicher Arschtritt von Song geworden ist, könnte eigentlich kein größeres Plädoyer für die Macht der Musik sein. Can't Stop the Rock. Den Link findet ihr in den Shownotes. Von uns weiter so und alles Gute in die Ukraine.
Amen.
Und damit bedanke ich mich wieder bei euch allen fürs Zuhören und bei euch beiden, dass es euch gibt. Macht's gut. Vielleicht bis Samstag, dem 12. in Nürnberg.
Bis dann.
Ciao. Adieu.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.